El Abim, die Insel der Inseln. Preisgünstige Pauschalangebote für den Urlaubsort, Getränke inbegriffen. Probieren Sie unsere spezielle Bananenbombe, die garantiert selbst die stärksten Erinnerungen auslöscht. Tanzende Jungen und Mädchen und Oktopus.
Weißt du, was mir direkt dazu einfällt? Tel Abim ist wie Lorewalker Folge 80. Noch nie erschienen.
Das stimmt, das stimmt.
kleiner
Und
Disclaimer.
ewig schon in der Lore.
Ja. Kleiner Disclaimer für alle da draußen. Ihr seht jetzt hier nach Folge 79, Folge 81, denn die Folge 80 ist in der Leere im Neta aufgegangen. Gul'dan kam vorbei, Sargeras. Wir haben eine Striptease-Runde Poker hier live auf Twitch gemacht gehabt. Wir haben verloren, deswegen durften wir sie nicht rausrücken. Die Folge könnt ihr live also könnt ihr auf Twitch in den VODs. Links findet ihr bei uns im Discord. Da könnt ihr das dann anschauen, wenn ihr die Folge. Es war so ein bisschen, ja, wieder auffrischen, möchte ich sagen, haben wir in der Folge gemacht. Aber wir hatten halt extreme technische Probleme, weswegen sie nirgendwo erscheinen konnte außerhalb der VODs.
So oder so ähnlich war's.
Bestimmt.
Aber ihr habt nicht so super viel verpasst. Es war, wie gesagt, eher eine Wiederholungsfolge.
Naja, man hatte eigentlich gesehen, dass deine Haare schon noch mal einen Millimeter länger geworden sind. Das ist jetzt so ein bisschen fehlt, ne? Also da fehlt jetzt dieser Übergang.
Das stimmt, das stimmt. Da haben wir. Ah, das wird für immer verloren sein.
Ja. Ja, Tel Abim, dass sie es so populär da reinpacken, ist schon brutal.
Ist halt auch einer der wenigen Orte, die seit Anfang an, also
Classic.
frühste Konzeptphasen, noch vor Classic,
Ja, gut. Konzept, aber
innerhalb vom
auch im
WoW
Spiel.
waren.
Es ist auch
Ja.
etwas, was es ins Spiel geschafft hat. That's the thing.
Ja. Ja,
Ne?
aber
Weil
auch
im
nur so,
Brachland. Im Brachland
genau,
kann man
wegen
die Tel
den.
Abim-Banane looten.
Richtig. Und man kann sie, glaube ich, auch heutzutage bei manchen Gastwirten und so kaufen im
Ja.
WoW.
Die letzte war, dass man bei der Orc Heritage Quest-Reihe für das Festmahl, dieses Fest, musste man auch etwas von Tel Abim besorgen.
Ja.
Für die Leute draußen, damit ihr versteht, worüber wir reden, weil gerade weil ihr die letzte Folge nicht mitbekommen habt. Wir haben am Ende der letzten Folge darüber geredet, dass es ein neues Buch Exploring Azeroth gibt, leider nur auf Englisch. Und ich möchte behaupten, dass es eins der neben den Chroniken wahrscheinlich krassesten Bücher, die wir bisher von World of Warcraft haben. Weil sie mit einer schonungslosen Offenheit und mit so vielen Fakten daherkommen, wie fast mit den Chroniken. Man kann es sagen, ist wie die Titanscheiben-Questreihe, die legen halt wirklich jetzt mal Sachen auf den Tisch.
Es hat vor allem was Enzyklopädiemäßiges an sich. Also noch mehr als
Ja.
die Chroniken, weil die Chroniken sind eher eine Geschichte. Also das ist jetzt auch eine Geschichte, aber dadurch, dass es so einen aufzählenden Charakter hat, ja, man geht jeden Ort durch und sagt, was ist da passiert und so
Voll
weiter.
geil.
Das ist schon sehr, ja, wie so eine Enzyklopädie eigentlich.
Also dieses Buch kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich werde es mir selbst dann auch auf Englisch kaufen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Ich wollte es nicht auf Englisch kaufen, weil ich mir gesagt habe, nee, kein Bock drauf. Ich habe alle Bücher in Deutsch hier. Aber ich werde es machen,
Ja.
weil es halt einfach sehr gut ist. Und Panini schämt euch einfach, dass ihr das nicht übersetzt. Wirklich. Ich meine, ich habe es eh nie richtig übersetzt. Also, weiß ich nicht. Das ist halt schon echt traurig.
Es ist, ja. Aber ja, Tel Abim.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass Tel Abim irgendwann demnächst ins Spiel kommt.
Ja.
Wie gesagt, das gibt es seit Ewigkeiten. Ich habe mal hier rausgesucht. Das ist aus der Dokumentation zur Entwicklung von WoW. Und hier ist auch so am Whiteboard, haben die Entwickler irgendwie so Azeroth aufgemalt und so weiter. Und dann sieht man hier unten rechts neben Kalimdor El Abim. Ne? Also es ist noch nicht
Al-Abim.
Tel, genau, Al-Abim, also der arabische Artikel Al oder El.
Genau.
Genau, und das ist noch quasi Konzeptphase. Das haben sie dann irgendwann umbenannt in Tel Abim. Da gibt es auch eine schöne Spekulation von Sexis drüber, dass das inspiriert ist von dem real existierenden Ort Tel Aviv
Genau.
in Israel.
Ist es ja auch anscheinend auch die Umbedeutung von Al-Abim, weil es wirklich aus dem ja, des Arabischen kommt. Es war ja auch mal geplant, dass dort eben die Sachen in aus Uldum, also diese typisch arabischen Sachen, die waren mal für Tel Abib in eine ganz early Phase von Classic geplant. Und noch bevor Classic rausgekommen ist, wurde es von Al-Abim zu Tel Abim, um halt den Warcraft-Style damit reinfließen zu lassen. Und wie gesagt, es gibt schon von den Daten her, wir haben ja super vieles, wie damals ja auch die Alexstrasza als Raid-Boss und sowas, so Sachen, Konzepte dazu gibt's zu Tel Abim.
Ja, also da gibt's immer mal wieder Sachen, ne? Also auch im RPG spielt zum Beispiel eine Rolle. Hier sehen wir eine Karte aus dem RPG und da sehen wir auch Tel Abim sehr prominent, auch wieder rechts unten neben Kalimdor oder auch natürlich die Chroniken. Da steht nicht der Name dran, aber ziemlich sicher, dass rechts neben Zul'Farag und unter Khizan auch hier Tel Abim zu sehen ist.
Ja, definitiv.
Ja, also dementsprechend ist einer der wenigen Orte, die auch seit, warte, was haben wir jetzt, 2024, seit knapp 20 Jahren in der Lore.
Länger.
Vielleicht sogar noch länger.
Ja, so 22 Jahre dürfte da sein. Ähnlich wie Kul Tiras, ähnlich wie Zandalar, wo wir eigentlich auch schon lange drauf gewartet hatten und es dann ja auch tatsächlich gekommen war, ne? Also Tel Abim ist the next.
Ja, ich hätte mir vorstellen können, dass die Sireneninseln nicht die Sireneninseln werden, sondern Tel Abim.
Habe ich auch gedacht.
Ja, aber es waren die Sireneninseln.
Es sieht halt stark danach aus, dass es mit 11.1 kommen könnte. Weil es gibt in Undermine, wir wissen ja, also das auch noch mal ganz klar, das möchte ich noch mal ganz klar sagen, das hat nämlich Steve Denusa mal gesagt und weit davor hat es mal Chris Metzen gesagt. Die Weltkarte, wie wir sie gerade eingeblendet haben oder wie ihr sie im Spiel seht, ist nicht, wie die Anordnung tatsächlich da ist. Das ist wie wir zum Beispiel, das wissen auch ganz viele nicht, wenn ihr Russland und Afrika auf der normalen Weltkarte, die wir haben, wenn ihr die Sachen übereinander legt, ist Afrika die Hälfte von Russland in der Breite. Tatsächlich kannst du Russland aber in Afrika versenken. Afrika ist viel breiter. Das hat halt damit zu tun, wie man aufgrund der Skalen Magellan, ne, glaube ich, das weiß Maurice wahrscheinlich besser als ich, man muss sie halt anders darstellen. Und genauso haben sie es auch zu der World of Warcraft-Karte erklärt. Nur weil Khizan direkt da am Mahlstrom ist, was es nicht ist. Also nur um das noch was zu sagen. Deswegen ist Khizan und damit auch Undermine wahrscheinlich viel weiter südlich. Und jetzt im Undermine-Trailer haben wir gesehen, dass dort mehrere Ausgänge sind. Und nicht nur Ausgänge, die eben in diese Höhle, wo wir in TWW sind, sondern man sieht dort eben Palmen, Strände, so typisch, wie man sich Tel Abim, glaube ich, vorstellen würde. Oder zumindest Zandalar oder ein bisschen Khizan. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir eventuell nach Tel Abim herauskommen könnten.
Ja, also es hat ganz viele Gründe, sowas, ne? Es gibt mathematische Gründe tatsächlich, ne? Also die Oberfläche einer Kugel auf einer platten Fläche darzustellen, das funktioniert nur durch Verzerrung. Also du kriegst das mathematisch sonst nicht hin. Und dafür gibt es verschiedene mathematische Verfahren, das zu machen. Hier Wikipedia lässt sich zum Beispiel darüber aus und dann siehst du schon, wie viele verschiedene Verfahren es gibt. Es haben sich halt so ein paar etabliert. Böse Zungen sagen immer, die sich etabliert haben, haben sich deshalb etabliert, weil Europa und so weiter besonders schön dargestellt wird und wir haben irgendwie das Sagen auf der Welt.
Ja, so alt sind die Karten ja ungefähr, ne? Also diese, da war ja Europa nun mal die Macht, sag ich mal, oder der Vorreiter, gerade im See, es kommt ja aus dem Seefahrervolk, also von dem Seefahrer her, weil die gerade ja diese Karten brauchten und da war Europa natürlich. Come on.
Genau.
Killer.
Und ansonsten, was halt auch noch eine Rolle spielt, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das bei WoW ähnlich ist. Kartografie hat in der Menschheitsgeschichte auch lange gedauert. Ne? Also wenn du die frühe Weltkarten anguckst, ich habe jetzt einfach mal irgendeine genommen hier, dann kann man da schon irgendwie Afrika, Südamerika, Nordamerika und so weiter schon draus erkennen. Aber die Verhältnisse stimmen halt
gar nicht.
Also, und teilweise sind auch Inseln da, die gar nicht existieren und so gedöns. Weil man halt aus super vielen Daten, die halt irgendwelche Leute aufgeschrieben hat, versucht, sich was zusammenzureimen.
Ja.
Und genau so. Die moderne Kartografie, die fing ja erst vor einigen hundert Jahren an.
Das war im Übrigen genau auch Steve Denusas Erklärung. Er hat gesagt, In Warcraft ist es so, klar, wir haben Magier, die als Rabe irgendwo drüber fliegen und dann dies und dann das. Aber die Weltkarten, die wir haben, sind ein Zusammentragen von ganz vielen unterschiedlichen. Ich habe es so gesehen, ich habe es so aufgeschrieben, ich habe es so und so gemacht. Und das wird dann zusammengetragen und es ist wie stille Post. Wo viele dran arbeiten, es wird nicht akkurat und korrekt.
Genau, genau. Und das erklärt, dass Abstände unterschiedlich sind auf unterschiedlichen Karten und so. Natürlich, das spielt auch eine Rolle. Es hat häufig was mit Gameplay zu tun. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne?
Deswegen ist zum Beispiel Kesan oben bei Malstrom, weil es ja eine Zone ist, weil sie in Cataclysm so gekommen ist. Und warum das Ganze so ist, dass wir die Karten falsch interpretieren, geht mal bitte ins Spiel. Zoomt ganz nah an euren Charakter ran, dass ihr quasi First Person seid, ja. Und dann macht ihr mal mit M die Karte auf. Und dann guckt ihr euch mal im Spiel die Karte an, auf die euer Charakter guckt. Die hält er nämlich falsch herum. That's why.
Ja,
seit der neuen Modellierung im BFA.
Ja, ich habe mich gefragt, worauf du hinaus willst, aber das meinst du ja.
Ja, seit BFA ist die falsch herum. Vor BFA war sie spiegelverkehrt.
Aber auch richtig so strange, war sie noch nie. Richtig man will meinen, da muss nur jemand kurz im Programmcode gehen und ein Vorzeichen ändern. Und irgendwie passiert es nicht.
Vor allem das Gute ist, sie wissen's.
Ja.
Sie wissen's halt wirklich. Weil wir haben auf der BlizzCon mit denen darüber Schwärze gemacht. Naja. Aber das wird, das glaube ich, so ein Ding, was immer bleiben wird. Das ist so ein Easter Egg. Das glaube ich, das gehört da rein.
Ja, ja,
die Karte war noch nie richtig.
Gut. So, auf jeden Fall, ne, Zelabim könnte wieder kommen. Und das wird auch erwähnt in dem neuen Buch Exploring Azeroth Islands. Und dementsprechend, auch hier ist es aber wieder nur so ein bisschen mimisch erwähnt. Ne? Ist genau der Text, den ich gerade vorgelesen habe. Also, ich habe ihn übersetzt, aber es ist der Text. Und es ist halt nur so ein Werbekittel, ist da wie Tel Abim beworben. Ganz interessant daran ist aber der Oktopus. Mhm. Könnte natürlich einfach nur ein Oktopus an und für sich sein, könnte aber auch Hinweis auf einen alter Göttereinfluss sein.
Mhm. Könnte, wobei ich Tel Abim schon piratisch empfinde, weil wir auch vom Night Squall was wissen.
Genau, der hat Schätze dort gelagert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Und wollte dort auch eine Mannschaft rekrutieren, um über den Westen zu segeln. Das heißt, es kann natürlich schon sein, wenn wir nach Tel Abim kommen, dann wird der vielleicht auch derjenige sein, der uns dann wirklich gern Westen, die Arati oder bringen wird. Ne?
Ich vermute auch, also wenn wir schon gerade über Tel Abim reden, dass da sehr viele Hoseln sind. Also Hoseln sind die Affen aus Pandaria, wer sich erinnert.
Ja,
erstens, weil die sind, Tel Abim ist relativ nah an Pandaria, das ist der erste Grund. Der zweite Grund, es sind Bananen da. Das wär, und nächster Grund, Hoseln sind mit Piraterie in Verbindung zu setzen. Es
genau.
gibt diverse Piratenhoseln, dementsprechend
am Freihafen,
zum genau, Beispiel. Genau, zum Beispiel da, genau. Und in, ich glaube, Dragonflight sehen wir auch einen, da gibt es auch ein paar Piraten da in der
Stimmt.
Bei der Insel.
Stimmt, genau. stimmt. Mhm. Ja, generell muss man sagen, dass da natürlich so ein Flyer ist, deutet darauf hin, dass das ja so ein spaßiger Piratenhaufen dort sein kann. Mit ein bisschen Gobbos haben sich wahrscheinlich, machen sich wahrscheinlich einen guten Euro da auf der Insel, mit einem Strand oder sowas.
Natürlich. Könnte aber auch eine Falle sein, so Piraten, die so tun, dass jetzt
beides.
Ein Erholungsort oder so.
Definitiv beides. Auf jeden Fall sehe ich das. Ich weiß noch nicht, wofür ich das sehe. Housing wäre natürlich cool, aber das werden wir nicht dort bekommen. Das wäre Quatsch.
Ja, eigentlich wäre das so ein Kandidat für Inselexpeditionen gewesen.
Aber kannst du jetzt nicht bringen, so weißt du?
Ja.
Das aber ist so komisch.
Also was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, wo ich das auch gut sehe, ist ein Fünfmann-Dungeon. Dass wir aus irgendeinem Grund das als Dungeon
bringen. Der Mega-Dungeon.
Irgendwas holen oder so. Oder Mega-Dungeon.
Sie haben ja gesagt, dass noch ein Mega-Dungeon kommt. Und es ist extremst komisch, dass ja noch kein Mega-Dungeon gekommen ist. Weil eigentlich sollte er mit 11.1 kommen. Dann haben wir gesehen, okay, 11.1 kommt nur eine normale Dungeon. Eben dieser Dingsbums da, der passend zu 11.1, zu Undermine ist. Kann ja sein, dass sie sich den Mega-Dungeon dort halt aufbewahren und dass das Tel Abim halt einfach ist, aber sie ihn halt einfach lore-technisch noch nicht bringen wollen, weil sie es strukturiert aufbauen wollen. Was ja cool wäre, würde mich freuen. Mhm. Andererseits, weil du Inselexpedition sagst, kann ich mir sehr gut vorstellen, guck mal, die sind gerade dabei, echt Recycling in World of Warcraft mal auf ein ganz neues Blatt Papier zu schreiben. Erst recyceln sie ganze Assets bis zum geht nicht mehr. Dann fangen sie an mit der BFA-Insel, die zu recyceln, um dafür zu nutzen. Sie bringen Features zurück, den Ring, wo sie wissen, was läuft. Generell diese Standard-Features, Theater und sowas alles, ist natürlich komplett copy-paste. Das ist kein Entwicklungsgroßaufwand. Dann kommen die Visionen jetzt gecopy-pastet zurück. Also, vielleicht versuchen sie ja wirklich zu sagen, ey, wisst ihr was? Wir müssen jetzt nicht jede Expansion Neues bringen, sondern lass uns doch mal Gutes reworken und als Standard reinbringen. Aber ja, dann anders, auch wie Plunderstorm. Dass Plunderstorm zurückkommt, so wie es war, hätte ich nicht gedacht, dass sie es neu bringen mit einer neuen Season. Aber nicht, dass sie es genau so zurückbringen. Das ist ziemlich krass für Blizzard und passt überhaupt nicht zu denen. Das heißt,
ich halte das sogar für sehr weise, ehrlich gesagt. Ich halte das für unklug, wie sie bisher gearbeitet haben.
Voll.
Weil bisher war es immer so, sie bringen ein neues Feature und dann fuckt sich jeder ab, weil es nicht funktioniert oder Probleme macht. Ja. Dann geht das Add-on so weiter und von Patch zu Patch reparieren sie es. Und wenn es endlich funktioniert, spielt kaum noch einer und das nächste Add-on kommt und das Feature ist wieder tot.
Ja, es ist so komisch.
Genau so passiert.
Ja, ey, guck mal, überleg mal, Torghast an sich war ein extremst gutes Feature. Wenn dann nicht dieser Zwang mit Staub, dadurch natürlich die öffentliche Meinung direkt verschoben, dann kommt der allgemeine Hass, ne? Wir haben wieder hier Bias, ne? Dieses Hass-Bias und so ein Scheiß.
Und dann hast du am Ende noch den spaßigsten Modus, haben sie dann auch gemacht, der halt so schnell geht und du halt nicht so lange durch den Turm läufst und so.
Deswegen, also, wenn wir jetzt wie Plunderstorm, das kommt immer wieder, wir immer wieder nach Tel Abim gehen können, es kann ja sein, dass es eine Insel ist und von da aus gehen dann so und so mal Inselexpedition los. Und diese gehen aber nur ein paar Monate lang, wenn es im Kalender so ein Event ist. Und dann geht man hin, was weiß ich, wenn es nicht ist, und die sagen einem, ey, wir haben gerade keine Inselexpedition für dich. Das heißt, es ist kein dauerhaft aktives Feature. Man kann die Spieler, man nimmt die nicht unbedingt von etwas anderem weg. Aber wenn es so Richtung Ende eines Patches geht, kann man sagen, ey, jetzt ist hier offen. Und dann haben die wieder was, ne?
Ey, ich fände das halt schlau, wenn sie das einfach machen. Zum Beispiel, sie haben jetzt dieses Tiefen-Feature. Ja. Und wenn sie da jetzt irgendwann einer der Tiefen, dass das einfach so ein Torghast-Ding wird. Auch mit diesen Anima-Kugeln und so. Warum nicht? Dann ist halt ein Ding halt so ein bisschen randomized und mit diesen lustigen Features, mit, was weiß ich, kannst doppelt so springen und all so ein Kram, den man da machen konnte. Finde ich ganz witzig.
Ja, genauso wie sie jetzt die verstörenden Visionen zurückbringen. Ich bin unglaublich gespannt darauf, weil es einfach ein wirklich gutes Feature war. Und wir haben eigentlich, also gefühlt, wenn ich so daran denke, haben wir alle nur auf andere Maps gewartet und überlegt, oh, was könnte da noch kommen, was könnte noch kommen? Und dann kam da halt nichts.
Ja.
Und das ist so komisch. Ja. Und das nächste, wo wir jetzt was gefunden hatten, das war auch ziemlich crazy. Es gab ja damals noch, Stichwort Kriegsfonden, Malfred Sachs gerade. Wir hatten ja damals noch, da wollte ich jetzt was zu machen, Kriegsfonden gefunden gehabt, und zwar Silbermond, Brachland zum Beispiel. War noch eine andere, aber Silbermond und Brachland. Das sieht stark danach aus, dass die in Midnight zurückkehren. Es sieht sehr stark danach aus.
Ja, und fände ich gut. Jetzt nicht, weil ich diese Features so mega mag, sondern es geht mir eher darum,
Ressourcen.
Sie müssen effizient arbeiten und sie müssen, also im besten Fall sollte ein MMO, was lange läuft, und WoW ist ein MMO, was fucking lange läuft, Features entwickeln, die immer funktionieren und nicht nur ein Add-on lang.
Ja, guck dir den Mage Tower an. Das lieben die Leute auch heute noch. Ja. Also, wenn da jetzt neuer Stuff drin wäre, ne? Das ist was funktioniert, und ich glaube, das kann man so, gerade sowas wie Kriegsfonden, gerade sowas wie Torghast oder jetzt Tiefenhalt dann oder die verstörenden Visionen, bringen das halt so seasonal-mäßig immer Richtung Ende einer Season oder sowas, machst du ein paar Monate, machst du den Bums auf, und die Leute sind beschäftigt.
Ja.
Sowas passt. Und so können die ihre 8 Wochen halt auch halten. Aber gut, wir gehen jetzt mal in die Lore weiter rein.
Wir gehen jetzt mal in die Lore, ja. Wir fangen mal mit, vielleicht grundsätzlich erstmal ganz kurz. Das Buch, was wir jetzt besprechen, handelt davon, wie Talisra, die Anführerin der Nachtgeborenen, und Lortimar, der Anführer der Blutelfen, wie die beiden ihre Flitterwochen verbringen wollen, weil die haben geheiratet.
Wollen. Für
die es nicht mitbekommen haben.
Wollen.
Ja, wollen, genau. Und deswegen gucken die nach einem geeigneten Ort. So, und jetzt reisen die rund um Azeroth und berichten uns von ihren Entdeckungen. So, davon handelt das Buch. Und wir fangen an bei den, wie heißen sie, die zerbrochenen Inseln, nee, die verheerten Inseln.
Verheerten Inseln, Legion.
Aus, genau, aus Legion, richtig. Und als allererstes erfahren wir es über die Nachtgeborenen. Und zwar, da gab es ja den Arkandor, wo sie diese Früchte hatten.
Ja.
Genau, und sie haben halt es wohl hinbekommen, dass alle oder zumindest die meisten der Verdorrten davon essen konnten. Und dass quasi dieses Risiko, dass sie irgendwie alle sterben und komplett wahnsinnig werden, so ein bisschen minimiert wurde.
Ne, generell, die Nachtgeborenen waren ja so, das ist ja auch, wenn du einen spielst, es war immer so, du musstest genügend zu dir nehmen, um eben kein Verdorter zu werden. Durch die dauerhaft oder durch dieses Expandieren vom Arkandor und dass er jetzt da halt so gefestigt ist und genügend ausstrahlt, wird man als Nachgeborener, egal ob man davon abgeschnitten ist, eben nicht mehr zu einem Verdorrten. Quasi, die Verdorrten sterben aus, es ist zu Ende, es ist vorbei mit den Verdorrten. Es gibt jetzt nur noch die normalen Nachgeborenen und sie sind nicht mehr verpflichtet dazu, dort zu sein. Sehr geil.
Richtig. Und in diesem Zuge haben sie auch Suramar ausgebaut und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die sie mit Suramar gemacht haben. Einmal haben sie die ganzen Hexenmeister verbannt. Das war ja quasi der große Plot, ne? Dass sich die, also Suramar war ja quasi in Quarantäne. Und dann haben sie sich ja auch mit Gul'dan eingelassen und so weiter und so fort. Und diese ganze Verehrung der Dämonen und so weiter, das wurde unterdrückt. Das gibt es jetzt da nicht mehr. Zumindest offiziell nicht mehr.
Was, by the way, damals ein Spiegelbild war für Ashara, was sie damals mit den Hochelfen und der Legion gemacht hat. Das war so, die zu Spiegelbild aufzeigen. Weil sie ist ja Talysra geflüchtet vor Ashara und haben sich abgespalten, genau wegen dem Bums, um das tatsächlich dann selber zu machen. Also gut, genau. Talysra nicht, aber.
Aber der Unterschied ist so ein bisschen, bei den Nachtelfen führte das ja dazu, dass sie sich komplett von der Arkanmagie gelöst haben, außer einige, die halt da nicht mitmachen wollten, aber genau. Das war halt die Politik.
Das war nicht, ist
nicht so, die sind bei der Arkanmagie geblieben, aber, das wird auch erwähnt, es gibt jetzt auch Druiden. Es ist jetzt nicht, es gibt tatsächlich ein paar, die versuchen zur Natur zu finden.
Genau, nicht nur das, ja, generell, dann haben sie auch die, die Arkane Schule, die man als ja, wenn man da gespielt hat in Suramar, dann konnte man da in so ein Gebäude rein, da war alles voller Verdorrten und so. Und die ist jetzt auch wieder aufgebaut. Und das soll auch zeigen, wie groß die Suramar erweitert haben. Also Suramar ist jetzt tatsächlich in der aktuellen Lore extremst erweitert worden und ausgebaut worden.
Ja, es gab ja ganz viele so Außenposten. Posten, genau, ja. Wo du irgendwelche, wo es irgendwelche Worldfests gab und so, quasi. Dörfer. Irgendwelche Schulen, Altare und sowas alles. Und die werden so nach und nach an Suramar angegliedert.
Die Verdorrten,
genau, die Verdorrten, die da waren, die werden in die Gesellschaft rehabilitiert. Das heißt, denen wird so geholfen, dass sie wieder klarkommen und so. Und das wird halt alles an, genau. Das wird jetzt alles zu Suramar hinzugezählt. Das heißt, die Stadt nimmt wahrscheinlich ziemlich große Ausmaße gerade an.
Ja. Generell, wenn du denkst, auch diese Universitätsschule oder was auch immer das war, wo du ja quasi diese Runen auch damals mitgezeichnet hast und so, ganz cool. Ich will gar nicht wissen, A, wie viel Wissen dort drin ist, B, wie groß und wie mächtig Suramar jetzt einfach ist. So, ich meine, überleg mal, auch Manpower-mäßig. Wir hatten ja jetzt immer in den letzten Jahren lore-technisch auch immer so dieses Thema von Manpower. Viele Kriege hinter uns, Legion, Geißel, dies, das, jenes. Bisher waren wir nach dem vierten Krieg den Stand, dass beide Seiten extremst geschwächt waren. Aber wir sind schon davon ausgegangen, dass die Horde manpowermäßig ein bisschen mehr hatte. Mit Suramar jetzt ist das natürlich noch mal auf einem ganz anderen Level angehoben. Ich glaube, sie haben es versucht mit Bellamef und den Shendralar, weil die Shendralar eben die Nachtelfen, die damals nicht auf die Magie verzichten wollten, haben sich jetzt auch den Nachtelfen wieder angeschlossen. Ich glaube, das wollen sie so ein bisschen kompensieren. Also, sie wollen irgendwo wieder Manpower hinzuholen, gefühlt. Ja.
Was natürlich dann auch wieder, also man kann das so und so interpretieren. Entweder wir sagen jetzt, oh, Azeroth hat voll die krassen Streitmächte, die sich jetzt gegen die Titanen stellen können oder so, oder
gegeneinander. Weißt
du, irgendwann oder gegeneinander, genau. Wenn du wieder Horde gegen Allianz machen willst, brauchst du ja Ein stehendes Heer.
Es muss halt auch kommen, denke ich. Ich bin gespannt mit einer krassen Überarbeitung, wie sie es ja hier im Buch machen. Das ist ja das, was ich mir bei dem ganzen Buch, egal was ich mir da durchgelesen habe, du liest das, boah geil, du liest das, boah geil, du liest das, boah geil. Und dann denkst du dir, ja, das werden sie irgendwann mal so ins Spiel packen. Und dann kommt der rote, große Knaller in den Kopf und sagt dir, das geht nicht. Weil, kommen wir ja gleich noch zu ganz vielen Gegnern, gerade Valshara und sowas. All diese Veränderungen haben einen riesengroßen, ja, ein was geht nicht in World of Warcraft, da sind keine Feinde dann. Und du brauchst literally Gegner in der Welt. Also ist sowas Kriegsmäßiges einfach, ja.
Ja und nein. Also, ich gebe dir recht, natürlich brauchst du Gegner, gegen die du kämpfen kannst. Du kannst natürlich mal ein paar Wildtiere und so auspacken, aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund wieder zurück zu den verheerten Inseln kommen, in der nächsten Saga, nach der Wurzel Saga, sagen wir mal, warum auch immer jetzt, dann gäbe es ja einen Grund. Wir gehen da ja nicht hin, weil wir sagen, hey, das ist alles cool, lass mal da hingehen, sondern weil jemand ins Grabmal des Sagas einbricht, um da Blödsinn zu machen. Die Legion ist wieder da oder irgendjemand anders. Und dadurch hast du dann wieder einen Gegner.
Ja, also, klar. Das ist ein Übergang, ein bildlicher Übergang, damit wir mal mitgenommen werden, wenn es dann anders aussieht, warum andere Sachen so aussehen, wie sie aussehen, ja.
Genau. Ansonsten, eine friedliche Region kann höchstens eingeführt werden für so Sachen wie Housing, weil sie Housing mir jetzt bringen. Dann sind friedliche Regionen auch spiellogisch sinnvoll.
Definitiv, definitiv. Wobei Garnison, ja, schwierig, war halt auch eher, ja, war schon befriedete Lande. Ja aber
Garnison sind für mich sowieso kein Housing.
Nee, das stimmt schon.
Hat für mich mit Housing wenig zu tun. Das war so wie in vielerlei Hinsicht jetzt wenig mit Housing zu tun. Es war eigentlich nicht individualisierbar, nur weil du Gebäude auswählen kannst, ob du jetzt eine Schneiderei oder hier.
Das war ja nicht aussehenstechnisch individualisiert, sondern gameplay-technisch
individualisiert. Und nur weil du die Musik auswählen konntest von dieser Jukebox, ist das kein Housing.
Ey, und du konntest noch, wenn du Haustier-Erfolge oder Raider-Erfolge, die konntest du auch zeigen, ja.
Ja, aber.
Und ich konnte aber nicht als Hortler die Ali Base nehmen. Das war so traurig. Das war das. Ich meine, ich liebe die Garnison, aber das Traurigste war, dass ich halt einfach diese scheiß Ork-Gebäude benutzen musste. Das war einfach komplett traurig. Egal. Ja. Was ich bei dem Surama-Ding noch sehr geil fand, oder was da als nächstes mit drin steht, ist, ich nehme eins vorweg gerade, ist, dass Farondirs Hofstaat, Farondir, für die, die den nicht kennen, ein Anführer mit der Nachtgeborenen, ein ehemaliger General der Armee, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, der gestorben ist. Und die ganzen Leute auch gestorben sind, die ganze Armee gestorben sind und sie sind dort als Geister gebunden. Das ist eine Hommage an Herr der Ringe 2, glaube ich, die Geisterarmee, ne?
Oh ja, könnte sein. Das habe ich nie in Verbindung gebracht.
Ja, doch, das ist eine Hommage an die. Und also hat mir damals einer erzählt. Und auf jeden Fall spuken sie als Geist herum und haben dann nicht den Frieden finden können und. Und jetzt werden sie explizit erwähnt, dass sie Teil 3, danke, ja, sorry, ich werde jetzt erstmal in Herr der Ringe-Foren gecancelt, dass sie. Die werden halt dort erwähnt, gesagt, dass sie weiterhin danach suchen, ihre Form zu beenden. Also es könnte jetzt in dieser Richtung gehen, dass sie auflösen sich und quasi nicht mehr da sind, also ihren Sold erfüllt haben und dann in die Shadowlands rüber können oder zu Elune oder wie auch immer. Es könnte aber auch sein, dass sie wieder zum Lebenden kommen. Aber hier hast du halt Potenzial Vol'jin, Loa, Elune, wilde Götter.
Farondis ist vor allem in der Folge, die verloren gegangen ist, haben wir viel über Ashara gesprochen. Und Farondis ist einer der wenigen Hochgeborenen gewesen, die sich gegen Ashara gestellt haben. Und zwar zweimal. Einmal während des Krieg der Ahn, da war er sowieso einer der ganz wenigen, die sich gegen Ashara gestellt haben.
Auf Seiten Illidans, by the way.
Genau. Dann. Und jetzt während Legion, wenn man da questet, bietet Ashara an, denen zu helfen, ihren Fluch zu brechen.
Stimmt.
Und auch dann lehnt Farondis ab und dann gibt es einen inneren Konflikt, weil einige von seinem Volk finden das natürlich nicht so geil, weil die wollen ja nicht mehr verflucht sein und so weiter. Genau, also wenn Ashara zurückkommt, ist Sarondis auch ein Kandidat, dass er wieder in Erscheinung tritt.
Auf jeden Fall. Ich meine, generell eine ziemlich coole Ruhm-Fraktion gewesen. Ruf, damals war es ja noch Ruf. Ruf-Fraktion gewesen. Aber ja, finde ich cool. Also selbst, wie gesagt, dieses Buch schafft so viele Fakten einfach. Insane. Mhm. Insane. Was hast du noch zu Surama? Der Zoo, glaube ich, in Surama ist jetzt tatsächlich
nicht mehr unter Zwang. Der Zoo ist ein bisschen freundlicher. Die haben ja der Zoo war ja mit Fellmagie, so ein bisschen.
Ja.
Und also so ein Kram, und das haben sie jetzt auch so ein bisschen. Die Tiere laufen da frei rum und so weiter. Ist jetzt nichts Großes, aber ich glaube, es soll so ein bisschen unterstreichen, dass sie halt diese ganzen Einflüsse von, wie hieß sie noch? Nicht Talisra, sondern.
Ja, genau, ja.
Genau, Elisande, genau, dass sie die ganzen Einflüsse von Elisande und den Hexenmeistern halt vertreiben, selbst in diesen kleinen Themen wie dem Zoo.
Ja, das ist so Side-Facts, die so krass aber sind irgendwie, weil die eine Welt erschaffen und zeigen, wie viel sich da wirklich tut. Dass sie sich da auch Gedanken machen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Also ich liebe dieses Buch wirklich. Dann haben wir Surama noch was. Ist, glaube ich, auch eine Hafenaktivität. Ja, ne?
Die Frage ist immer, was alles zu Surama dazugehört. Ja. Da kann man sich so ein bisschen streiten. Es gibt ja die Akademie auch, wo man selbst hingeht und dann dort so tut, als wäre man Schüler und so. Wo man zum Beispiel das Runenzeichnen lernt. Oder gibt es auch so Bücher, die man liest, und dann hat man so Visionen. Und diese Akademie ist jetzt öffentlich zugänglich. Das war vorher nicht so. Man musste sich ja verkleiden. Das war ja eine der ersten Quests, die man hatte, damit man da reinkommt. Die ist jetzt öffentlich zugänglich. Das heißt, jeder kann da rein und lernen.
Ja. Voll gut. Ja, genau. Und wie Manfred gerade auch schreibt, auch die Questreihe mit Tür, die wir in Dragonflight hatten, dass wir ja mal kurz in die Zeit zurückgereist sind zu Elisandre und mit ihr da ist ja immer noch was offen. Ne? Sie hat uns da ja schon, ich sag mal, so einen Cliffhanger reinhängen lassen. Also da werkeln die schon definitiv an Sachen für in 3-4 Erweiterungen, I guess.
Ja.
Wo wir dann in 5 Jahren hängen werden und sagen, guck mal, da haben wir vor 5 Jahren haben wir euch das gesagt.
Entweder Elisande kommt zurück.
Ja.
Oder, darüber habe ich auch damals nachgedacht. Also sie hat ja dieses Ding von Tür studiert. Die Disc.
Ja.
Und die holen wir ja von ihr. Und wenn wir gegen Elisande kämpfen, dann sagt sie ja, dass sie in keiner Zeitlinie gesehen hätte, dass sie verlieren würde oder dass es anders ginge, als sich mit der Legion einzulassen und so weiter und so fort. Mhm. Und dass sie dieses Wissen irgendwie durch dieses Studium an der Scheibe von Tür hat. Mhm. Weil ja auch Tür uns sagt, dass sie sich in vielen geirrt hat, dass alles anders gekommen ist, als er es gesehen hätte.
Ja, kann natürlich sein, dass wir eine Elisande umpolen. Aber auch, generell wird da ja so ein riesen Elfenplot aufgemacht, was ich, by the way, sehr geil finde. Ashara, Elisande, ne, wir haben so die Big Name of Elves am Start. Illidan dann irgendwann natürlich auch wieder. Lorthi, Talisra, da kannst du auch eine Verisa, eine Valet, also da kannst du wirklich alles reinbringen. Das wird richtig cool. Also die halten sich da, glaube ich, sehr viel offen und in der Hinterhand, wie sie dann tatsächlich noch wohin gehen können. Haben aber schon so ein paar Grundbrücken, ein paar Grundpfeiler gesetzt, auf die sie bauen könnten. Das ist halt cool.
Genau. Ja, und in dem Zug haben die auch alle möglichen kleinen Probleme beseitigt. Ja, in der Suna, wenn ihr euch erinnert, da gibt's ja auch ganz viel so in, oh Gott, was ist das, Südwesten, da gibt's ja ganz viel so Dämonen und so Gedöns, das wurde angeblich alles beseitigt, genau. Ja. Die Gefangenen, die von den Wächterinnen da in dem Verlies waren, die wurden alle eingesperrt wieder.
Sind auch wieder ganz in Hand der Wächterin. Und ein cooles Detail fand ich da, dass Talisra dort war, also als Anführerin natürlich der Nachtgeborenen, und die Wächterinnen auch quasi ihr Respekt gezollt haben in einem gewissen Maß, was einer Anführerin einer solchen Fraktion gebührt. Aber auch nur das. Und mehr nicht. Und das ist schon ziemlich. Ich meine, imagine, das sind eigentlich Elfen und Elfen.
Ja, da sind nach wie vor anscheinend starke ideologische Differenzen.
Ja.
Ich glaube vor allem, weil die Wächterinnen, die verstehen sich ja auf die Verfolgung der Anwendung von Arcana-Magie und Teufelsmagie.
Mittlerweile nur noch mehr Teufel als Arkan, oder? Weil wir haben ja unter den Wächterinnen auch die erste. Ja, ich weiß, wir wollen es alle vergessen, aber wir hatten diese Traditionsquestreihe der Nachtelfen, die ja quasi, ja, ich weiß, du hast vergessen, ich hab's gesehen an dem Blick. Ja, die ja die erste Magierin der, der Wächterin ja holt. Schwierig.
Ja. Sehr schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein individuelles Ding ist. Sie können voll. Immer wieder so Charaktere schreiben, die halt, wie soll ich sagen, im Denken engstirniger sind.
Ja, also. Ich sag mal so, wenn du so siehst, die Wächterin, die zum Beispiel in der Kriegsfront an der Dunkelküste eingesetzt werden und die Wächterin, die dort im Verlies sind, das sind die Hardliner. Am Verlies sind die absoluten Hardliner, das sind die richtig krassen Wächterinnen, das ist so die Elite der Wächterinnen, glaube ich, die dort drin ist und die sind auch mit ganz engstirnig, ganz Tunnelblick und die kriegst du, glaube ich, nicht so umgedreht.
Majev war nicht umsonst einer der Anführer da und Majev ist halt
brutal.
Die war halt fanatisch Illidan-Jägerin und sowas, ne, also Die war kein böser Charakter, aber sie war
nichts ohne ihre Beute,
was sie tat. Ja, nicht so neu. Ja, genau. Aber das sagt Illidan ja witzigerweise auch.
Ja.
Das ist ein Jäger ohne seine
nichts,
Beute,
sagt genau, Illidan. Genau, ein Jäger ist nichts ohne seine Beute. Und das sagt er zu Majev, ja.
Ja, ich glaube, Rexha sagt das übrigens auch. Ich habe heute nochmal eine Quest mit Rexha gemacht, weil ich ein bisschen World of Draenor nochmal komplett durchgequestet habe. Aber
ja, muss man immer mal wieder. Gerade World of Draenor. Kleiner Side-Fact. Kleiner Side-Fact. Nee, red du mal weiter. Ich muss den Side-Fact gerade noch rausfinden. Okay. Warte. Aber der ist krass passend dazu.
In dem Zug wurde natürlich auch der Rest von Asuna wieder befriedet. Unter anderem gibt's ja auch das Auge von Ashara da. Das ist ja dieser Raid, wo wir auch den Gezeitenstein holen. Und dann kämpfen wir gegen den Glanz von Ashara und so Gedöns. Das ist auch alles friedlich. Da leben jetzt Murlocs und Co. Dann die verheerte Küste, da wo quasi die Intro-Quest von Legion stattfindet. Auch da, die Dämonen sind alle weg und Druiden und Schamanen arbeiten gemeinsam daran, quasi das Land wiederherzustellen. Das heißt, wieder Pflanzen sprießen zu lassen und das Tierleben dort zurückzuholen. Also im ganz allgemein kann man sagen, diese ganzen Gebiete, die so in Mitleidenschaft von der Invasion der Legion waren, werden jetzt alle wieder von diesem Einfluss bereinigt und das Leben ist wieder friedlich dort.
Ja, das ist schon geil. Ich kann jetzt den Fact eben raushauen, weil du gesagt hast, dass du das World of Draenor gespielt hast. Es gibt tatsächlich jetzt jemanden, der es erste Mal öffentlich so richtig geschafft hat, alles noch mal lore-technisch durchzuquesten, wirklich. Classic, also im jetzigen Stand Retail, Classic, dann halt Levelstopp rein und Burning Crusade, Breath of the Lich King, alles. Er hat insgesamt für jede Quest, also er hat wirklich alle Quests gemacht, für jede Quest mitlesen in einem moderaten, normalen Tempo, 380 Stunden.
Mhm.
Respekt. Absolut. Respekt.
Als jemand, der sehr viel questet, erscheint mir das immer noch schnell.
Ja, aber überlege ich mal, was 380 Stunden sind an Lore.
Das ist viel.
In einem Game.
Ja, und nur Quests.
Ja, genau, nur Quest. Der hat ja nichts anderes gemacht. Der hat einfach nur Quest und der kannte natürlich alle. Ist jetzt auch nicht so, dass er dann irgendwie suchen musste oder sowas, sondern er ist Quest hin, gelesen, erledigt, Quest hin, gelesen, ne? Aber dafür sind 380 Stunden, boah.
Gibt übrigens ein paar Sachen, die sind sehr nervig beim Questen. Zum Beispiel in Warlords of Blender sind die ganzen Quests im Tanaan-Dschungel wöchentlich gegatet.
Ja. Schrecklich.
Das dauert einen Monat, bis man da durch ist.
Der Punkt ist halt wirklich, du bist in einem sehr alten Spiel, wo manche Sachen, wir haben seit, glaube ich, einem Monat oder zwei einen Bug, dass du Shadowlands nicht mehr skippen kannst. Weil wenn du es machst, kommst du nicht nach Oribos richtig rein und kannst den Oribos so gut wie nichts benutzen. Ne, du darfst nicht skippen, du musst die Maw-Intro-Quest machen. um dann alles ganz normal zu haben. Es ist super nervig, aber es ist halt, es sind Dinge in so einem Spiel. Das ja. That's the point, wenn du ein 20 Jahre altes Spiel spielst.
Ja, ja, das ist. Und dann nervig. Teilweise wird das einfach als nicht so wichtig erachtet auch.
Ja, ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Zeit irgendwie einen Bugfix sehen davon.
Nee, das dauert wahrscheinlich wieder ein paar Monate bis Jahre.
Ja, Plunderstorm Loading Screen lässt grüßen.
Ja. So, ich habe ja gerade erzählt, dass die ganzen von Dämonen Einfluss beherrschen Gebiete quasi bereinigt wurden und so. Und jetzt gibt es natürlich einen Ort, der ist von ganz besonderem Interesse, nämlich das Grabmal des Agaras.
Ja.
Und auch, ja.
Die Chefin davon.
Und die Chefin davon.
Weil, ne? Über also die haben wir ja tatsächlich sehr gut geredet in der 80. Folge, die ihr alle da draußen nicht gesehen habt.
Naja, ein bisschen nur. Also, das Grabmal, das, auch das wurde von Teufelsmagie erstmal bereinigt, aber es heißt, dass weiterhin tief in seinen Mauern die Korruption sei.
Ja, ich denke mal, der Keller, wo der Avatar rumgelungert hat, ne?
Ja, vermutlich.
Ja, glaube ich auch.
Der Keller ist ja sowieso sehr spannend. Also, das ist einer der. Es gibt manchmal so Sachen, die sind so ganz klein. Und viele Spieler nehmen das irgendwie nicht wahr. Mhm. Aber das ist für mich immer so richtig huge. Und das ist genau dieser Fahrstuhl, der in den Keller fährt.
Ja.
Und was dann passiert, während dieser Fahrstuhlfahrt, wie du da an so Sachen vorbeifährst, so gehst du durch die Erde, dann sind da so Fossilien in der Wand von irgendwelchen großen Wesen, du fragst dich, was ist das? Da kommt irgendwie so ein Stockwerk, was du gar nicht einordnen kannst, dann kommt noch ein Stockwerk von den Titanen und dann gehst du noch tiefer und dann bist du erst im Grabmal, wo der Avatar von Sagaras ist.
Und ja, Eggwin hat ihn so tief gepackt, wie man ihn nur tief packen konnte. Aber so nah an Azeroth gepackt, quasi, wie man ihn an Azeroth packen könnte. Gerade mit dem heutigen Wissen und den Thrälger, wo wir ja drüber geredet haben, ne? Dass ihm so näher sie kam. Ja. Ja. Wild. Ja.
Auf jeden. Ich liebe auch diesen, um jetzt auf Vanilla oder Classic zu sprechen zu kommen, da gibt es halt diese Tiefenbahn zwischen Sturmwind und Ironforge. Und allein diese Fahrt, wo du durch diesen Ozean da fährst.
Ja.
Ich fand das jedes Mal geil in Vanilla.
Voll.
Ich
mag solche Sachen. Auch die Aufzüge generell können ziemlich crazy sein, wenn du den in Tolvir-Dungeon da nimmst, wo du auch auf diesen Titanen-Etagen vorbeikommst. Lichtschatten und so ein Shit. So, ja, moin. Ganz interessante Geschichten hier.
Im Verlies wird er ja auch benutzt teilweise. Da fragt man sich dann auch so, oh, wie tief geht das hier noch und so Geschichten.
Ja, auch das übrigens bei den Wächterinnen, ne? Auch da.
Genau, das meine ich.
Ach so, ja, gut. Ja, ja, genau, das ist krass. Es ist sehr krass, ja, muss man schon sagen, ist eine wilde Geschichte. Also ja, Eggwin, weil wir gerade schon so drauf kamen, Eggwin ist dort immer noch die Chefin. Wir haben dort einen Avatar von Eggwin, die weiterhin der Chef bleibt, ähnlich wie wir das mit Syndragosa hatten in, nicht Syndragosa,
Medivh?
Nein.
Ich hätte eher Medivh gesagt, jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Nein, Dragonflight,
Syndragosa ist ein.
Was, Syndragosa? Die Frau von Maligos.
Ja, aber Syndragosa ist für mich magisch gesehen was völlig was anderes.
Ah, Syndragosa, wirklich? Okay. Ja, gut. Ja. Okay. Also ein Echo von ihr.
Ein Echo, genau. Und ein Echo ist für mich was völlig was anderes als das, was Syndragosa ist. Syndragosa ist so eine Art holographisches Programm.
Ja, okay. Eine Abspeicherung ihres
und
Seins.
Ein Echo ist eher sowas wie. Ein Teil deines Wesens ist in diesen Räumlichkeiten geblieben, weil du so stark mit denen verbunden bist.
Ja. Ja, okay. So. Geh ich ein. Aber wenn du es mit Medivh vergleichst, würdest du dann sagen, dass Eggwin auch noch irgendwo lebt?
Nicht zwangsläufig.
Also wir wissen ja, dass sie tot ist. Jaina hat sie an ihren letzten Tagen begleitet.
Ich drück's noch mal ein bisschen anders aus. Im Grabmal des Sagas gibt es nicht nur ein Echo von Eggwin. Im Grabmal des Sagas gibt es auch ein Echo von Gul'dan. Das erlebt man in Warcraft 3, wenn man dort ist. Dann hört man Gul'dan und so weiter sprechen. Und das liegt daran, dass dort ein Echo von Gul'dan ist. Das hat nichts damit zu tun, ob Gul'dan da lebt, ob das da gerade ist oder so. Sondern er hat diesen Ort
Aber der ist geprägt worden, weil sein Schädel dort begraben war.
Deswegen. Könnte solche verstärkenden Effekte geben.
Ist im Buch beschrieben. Deswegen geht Illidan ja dahin.
Ja.
Und holt den Schädel raus. Deswegen haben wir den vielleicht auch im Spiel dann nicht gesehen, als Echo dort. Aber imagine,
ja.
Medivh hat geschafft, eine höhere Form des Seins anzunehmen. Das ist ja ganz klar von den Jedi adaptiert, ne? Obi-Wan und Qui-Gon und halt Yoda. Und Medivh hat das so gemacht. Und davon sind wir ausgegangen. Was ist, wenn Eggwin halt nach ihrem Ableben, auch wenn sie nicht mehr die Macht hatte, aber aufgrund, dass sie die Präsenz, was weiß ich was, vielleicht ist sie ja auch aufgegangen in ein
höheres Sein. Du glaubst, dass das wirklich Eggwin ist, ne?
Nein,
ja.
Nein, nicht unbedingt. Aber vielleicht okay. ist irgendwo Eggwin und sie gibt, dadurch ist dieses Echo noch da und nicht verstummt.
Sie muss ja, okay, sie muss ja zwangsläufig irgendwo sein. Also, ne, normalerweise ja, gut, kommen sowieso, sie ne? in die Shadowlands.
Ja.
Aber das es gibt
so krass,
wie sie war. Sachen. Ja, eben, das könnte sein, dass sie an die Arkan-Ebene gebunden ist.
Ich meine, imagine, wen würdest du gerade auf eine Macht, also wirklich same Macht-Level stellen, wie Eggwin in ihrer Primetime?
Von lebenden Charakteren?
Ja, von allem, was wir gerade so aktuell, Hogger auf jeden Fall, ist drüber, wissen wir alle, aber ja, was würdest du da gerade hinstellen? Actually lebend? Kein.
Entweder kein oder ich müsste lange überlegen. Also Kel? Wir reden natürlich jetzt von anderen
Kel, im Leben nicht. Also Eggwin war.
Kel lebt auch nicht. Das kommt auch noch dazu.
Ja.
Aber selbst wenn nein. Illidan vielleicht. Vielleicht Malfurion.
Wow.
Malfurions Macht ist sehr, sehr schwer einzuschätzen.
Schwierig. Ich würde nicht mal wirklich Medivh sagen. Medivh hatte das Power-Up wegen Legion in sich. Okay. Aber Eggwin war rein aufsaugentechnisch. War Eggwin das härteste und krasseste, was wir außerhalb der Titanen hatten.
Ashara. Ich habe jetzt endlich einen Charakter. Ashara, bitte. Ich habe lange gebraucht, aber.
Boah, ja, schwierig Ashara. Mit Ashara. Also Sylvanas würde ich halt auch nicht
aufgeben. Ashara hat auch ihren halben Hofstaat aufgesaugt. Ashara hat.
Ja, aber
war Ashara grundsätzlich hat, mächtig.
Ashara hat irdisches. Power. Ashara hat irdisches aufgesaugt. Alles von Azeroth und was auf Azeroth war. Eggwin war im fucking
Überall Ashara unterwegs. Ashara wurde auch von Elendorf aufgepowert. Also, ich glaube, okay, Ashara
that's kann mithalten. That's true. Wie mächtig ich es wählen, ja, schwierig. Aber ich würde sagen, Ashara, wenn überhaupt, irgendwie so in einer Art und Weise. Aber ansonsten ist Eggwin mit eins der krassesten Dinger, was wir in WoW jemals erlebt haben. Definitiv
ja, von,
so.
Ja, von sterblichen Charakteren auf jeden Fall.
Ja.
Die ist schon eher auf dem Level einer Gottheit. Ja,
also. Voll. Also nur um mal euch die Grundgeschichte von Eggwin nicht kennen, also als krasseste Wächterin ist ja nicht die erste, aber die krasseste mit gewesen. Nur um dann ein Gefühl zu geben, wie gottverdammt mächtig die Tante war. Ich meine, die hat im Kampf gegen Sargeras standgehalten, so. Das hat literally keiner. Mhm. Das ist halt schon heftig. Also nur mal, einfach einzuordnen.
Sie hat den Avatar von Sargeras besiegt. Sie hat dieses mächtige arkane Wesen aufgenommen.
Genau, das mächtigste uns bekannte arkane Wesen wurde von ihr in einen Stab gesperrt, den sie dann ausgesaugt hat.
Krass. Genau. Und selbst wenn wir sagen, die Titanen gehören nicht dazu, ist das immer noch eine krasse Aussage. Also, ne? Ja. Das ist,
ja. Ja, ist heftig. Sehr, sehr, sehr heftig, was sie da gemacht hat. Aber deswegen muss sie auch weg sein. Deswegen haben sie auch so sterben lassen.
Und sie hat sich ja auch gegen den Rat von Tirisfal gestellt. Und der Rat von Tirisfal, das waren die krassesten Magier. Und die konnten zusammen, wussten die nicht so, was sie gegen Eggwin machen sollten. Sie haben was versucht und das ging komplett nach hinten los. Die haben Leute losgeschickt und dann hat sie sich mit dem einen da gepaart und hat damit Medivh gezeugt. Also es ist komplett in die andere Richtung gegangen, als sie sich das vorgestellt haben.
Ja.
Aber ja.
Ja, sehr, generell also auch ein, deswegen glaube ich auch ein Charakter, den man nicht wieder zurückholen kann. Allein nur wegen dieser Vergewaltigung. Ich muss auf YouTube-mäßig hier aufpassen, Buzzwords.
Das haben sie irgendwann so ein bisschen umgeschrieben, hatte ich immer den Eindruck. Das fing mit so einer, man kann schon, wie du sagst, so einem gewaltsamen Übergriff kann man das beschreiben.
Genau.
In der ursprünglichen Fassung. Und das wurde dann mehr zu so einem ambivalenten Hassliebe, die sich dann in Liebe umgewandelt hat.
Ja.
Aber es ist so ganz abstrakt
beschrieben. Könnte aber auch eher so dieses, ja, ist dieses Syndrom, wo man von seinem Entführer, den man dann auf einmal mag, akzeptiert. Stockholm, ne? Ist das, glaube ich, oder?
Stockholm-Syndrom, ja, sowas genau. In der Richtung, ja, ja. Also, dass sie halt so, also, dass er so besessen von ihr war, ja, auf der Jagd, dass er sich in sie verliebte und sie verliebte sich in ihn, weil sie es irgendwie,
ja,
angemacht hat, verfolgt zu werden. Irgendwie so liest man
das. Sie haben es versucht halt, aber es war halt vom Grundding her eine gewaltsame. Sie hat ihn einfach, ja, nur benutzt, und zwar völlig und also krasser benutzt. Wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen auf die Wörter aufpassen. Ja, ist schwierig. Aber deswegen glaube ich, ist es auch schwierig, sie zurück zu etablieren. Deswegen, ein Echo von ihr ist auf jeden Fall vorhanden. Sehr gut.
Ja.
Und die verehrte Küste dazu, by the way, wo ja der Tempel steht, ist auch komplett gereinigt. Also die, wo wir anfangen mit Legion, wo wir als erstes, wo Varian seinen heroischen Tod findet, Vol'jin, ja, sein, ich hab keinen Bock mehr, macht mal hier Sylvanas zu Kriegshäuptling, einleitet. Das ist alles wieder gereinigt.
Ja.
Krass.
Sie haben tatsächlich, offenbar ist es ihnen gelungen, den gesamten Einfluss der Teufelsmagie zu vertreiben. Das gilt dann auch noch für alle anderen Gebiete.
Aber,
kann man jetzt aber allgemein abhaken.
Aber,
ja,
ich glaube, jetzt gehen wir zum krassesten. Also ich, für mich ist das krasser als dieses Legion-Zeug, dass das alles wieder weg ist oder dass Sura mal wieder größer ist oder so. Ich finde, das ist viel krasser. Wobei, ich glaube sogar, sie machen dieses ganze Legion-Zeug weg, um vielleicht irgendwann wieder Legion zu bringen. Weil wie willst du nochmal Legion bringen, wenn irgendwo überall Legion ist, weißt du so? Für neue Spieler. So kommen neue Spieler vielleicht besser da rein. Aber wie gesagt, das krasseste finde ich Valshara. Die,
genau,
Teufelsverderbnis ist weg. Nein, nicht Teufelsverderbnis, sondern leeren
die Tumor,
Albtraumverderbnis.
Genau, ja, der ist komplett bereinigt worden. Das führte dazu, dass der Weltenbaum Schaltrasil jetzt tot ist. Also, ja, der ist jetzt nicht grün und sprießt vor Leben oder so. Es ist einfach ein toter Baum jetzt.
Der erste Weltenbaum, der wirklich richtig tot ist.
Ich find's witzig, dein Satz endete ganz anders, als ich es erwartet habe. Hast du gesagt, das ist der erste Weltenbaum, dachte ich, wollte darauf hinweisen, dass Schaltrasil der erste Weltenbaum ist, den wir kennen.
Ja, genau, und der erste Tote.
Ja.
Weil
der älteste.
Er ist Nordrasil ist nicht
er
tot,
ist älter, ne? Nee, er ist nicht tot. Er hat, also er war fast tot nach Archimons Besiegen. Und da hat man ja in Cataclysm dabei geholfen, dass der sich wieder
erneuert. Genau, und der in Grizzly Hills?
Der ist tot.
Sicher?
Soweit ich weiß, ja.
Der Weil tot, die Fürbox doch da drin, das ist doch das, ja, das, was man questet, oder?
Ja, ja, die sind da drin und die versuchen da irgendwie wieder Aktivität zu machen.
Aber okay, aber Quest, der ist tot, dann wäre es nicht der erste, okay. Im Kern sprießt
etwas. Ich meine nicht der erste, der tot ist, ich meine der erste Weltenbaum geschichtlich, von dem wir wissen.
Ja, ja, klar, das.
Weil der, es heißt in im Dungeon-Kompendium, wenn du den Text liest von dem Baum, dem Baumboss, hab vergessen, wie der heißt, ja, Edelholz, Eichelholz, irgendwie, ja, ja, so, genau, da steht sowas drin wie Schaltrasil sei so alt, dass er älter ist als die Zerschlagung und alles Mögliche. Und dadurch weiß man, er ist automatisch älter als Nordrasil und Co.
Ja.
Dementsprechend ist er der älteste kanonisch etablierte Baum auf Arzort, Weltenbaum.
Vielleicht dann auch, ne, einer deswegen die Wurzeln abgehackt. Kann natürlich auch sein, zerschlagend technisch. Stell mir vor, die Wurzeln, die wir bei Ashkahit haben, sind die Wurzeln von dem. Wird halt alles gar keinen Sinn machen. Zerschlagungstechnisch eventuell irgendwie, aber nein, eigentlich nicht.
Also, wer mein Old God-Video gesehen hat, der wüsste jetzt, oh, toter Baum. Von Totholz ernähren sich doch Käfer. Käfer gehen ins Totholz rein und dann sind wir ganz schön schnell bei den alten Göttern wieder.
Ja, aber die haben wir ja jetzt quasi da rausgetilgt.
Ja,
ist jetzt die Frage, natürlich, ist da noch der Übergang zum smaragdgrünen Albtraum? Weiterhin war dieses Ding der Übergang zum smaragdgrünen Albtraum. Also von dort aus hat er sich genährt. Ilginov und so weiter. Das ist jetzt was, wo leider das Buch ein bisschen die Fragen offen lässt. Ist Ilginov jetzt weg? Ist der smaragdgrüne Albtraum jetzt komplett entfernt? Das ist was wir jetzt nicht wissen, was super crazy ist.
Naja, aber da wird Schaltrasil sowieso wild. Also wenn du den Raid machst, dann bist du ja überall auf Azeroth. Ja. Du bist ja nicht mehr beim Baum. Also so gut wie gar nicht. Der erste Boss mit dem Drachen, wo du halt diese Verderbnis da besiegst, die dann in den Drachen geht, der Drache erweckt und dann kämpfst du den. Das ist noch Scheitrasil, aber danach, wenn du zum Malfurion gehst, zu dieser Weggabelung, da bist du überall auf Azort.
Da bist du quasi wie, wenn ihr sterbt und in die Schattenlanden kommt, in den Lebendland, bevor man in den wirklichen, wie jetzt bei Totenreich dann rüber geht nach Shadowlands, sondern beim Lebenbereich dann ins wirkliche Welt von, keine Ahnung. Ist wie gesagt sehr geiles Buch drüber, wie sich das vorstellt. Malfurion.
Ja, ein und da gibt's auch noch den Boss, wo du gegen die anderen Drachen kämpfst. Diese, oh Gott, ich vergesse immer die ganzen Drachennamen, aber ist auch egal.
Die drei Albtraumdrachen.
Genau, die drei Albtraumdrachen, die ja vorher grüne Drachen waren, die ja bekannt waren dafür, dass sie die Tore zum Smarkun Traum bewacht haben. Und in diesem Bossraum, da sind diese Portale, die man seit Vanilla hat.
Da geht man ja auch hin, nochmal hinterher in der Quest.
Genau, und wenn, ist auch im Raid so, wenn du durch diese Portale gehst, dann kommst du in Eschental und sonst wo raus. Ja. Und Duskwood und so weiter und so fort. Was nochmal zeigt, dass das alles vernetzt ist untereinander.
Was ja nur geht, wenn das Wurzelwerk durch ganz Azeroth geht. Aber großes Pilznetzwerk, wir hatten schon mal drüber geredet.
Pilznetzwerk,
ne? Größter Organismus. Ja, genau, das Krasse dahinter. Aber wie gesagt, ich find's heftig. Als kleiner Sidestep, wo wir gerade bei Vashara sind, Brittenbach heißt, glaube ich, das kleine Dörfchen, wo man gequestet hat und dann gekämpft hat. Auch selbst das wurde wieder kommerziell aufgebaut. Also ist ein ganz normaler Ort jetzt, wird Handel mit betrieben. Voll toll, wir sind auch das so mit reinnehmen und sagen, hey, ja, das ist ein ganz cooles Dörfchen jetzt hier. Finde ich gut. Ja.
Finde ich sehr gut. Das haben sie mit reingenommen, weil es, glaube ich, eine sehr beliebte Questreihe war. So.
Ja,
ich habe die auch gerne
gemacht. Branbach, genau.
Genau, Branbach, wo du halt unter anderem mit dem Gewehr da die Vögel runterschießt und da bringst du, glaube ich, so Schafe noch zurück. Und
ja, generell ganz cool gewesen, vor allem, weil dort ja die Questreihe anfängt rund um Nachtelfen-General, also damals Hochelfen, genau, Rabenwehr. Weil du da ja auch ein bisschen das anfängst mit Rabenwehr, was ja dann auch mit der Illidan-Questreihe kommt, wenn du diesen, wenn du Xera den Kristall machst und so, dann musst du ja auch dann nach Branbach. Da hast du ja ganz viel Lore, ganz viele Basic Lore, die so wichtig ist, so gut ist. Sehr guter Ort. Ja, sehr schön.
Ja. Die, wenn wir schon von der Rabenwehr sprechen, da lebten ja ganz viele Geister von den noch Ereignissen, die sich halt auch
damals
zugetragen haben mit Illidan und so, genau. Und die Geister sind wohl alle befreit. Also ich glaube, das heißt, sie sind weitergereist ins Nachleben.
Ja.
Und die Festung, also die Rabenwehr selbst, ist dadurch verlassen. Also sie ist leer. Das braucht niemand.
Boah, also wer eine Festung haben will, ne? Versteigerung, nächstes Jahr BlizzCon, Mindestgebote und so, ihr wisst Bescheid. Ja.
700 Euro kalt oder so.
Aber Wärmepumpe kann man reinbauen. Ist kein Problem.
Ja,
Solardach auch schon in Auftrag.
Bisschen baufällig, aber eigentlich ganz hübsch.
Schönes Domizil. Hätte ich Bock drauf. Ja. Im Ernst, daraus hättest du ein zweites Karasa machen können. War sehr geil.
Ja.
Sehr geil.
Ja, der Hochberg wurde kaum erwähnt. Aber
komisch,
das liegt, glaube ich, daran, aber ich glaube, bei Hochberg gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Das halt.
Naja, Aviana und so, fände ich schon, hätte ich schon Bock drauf gehabt, ne?
Ja. Im Wesentlichen wird erzählt, dass hier der Stamm der Flussmähen wieder vollständig aufgebaut worden ist. Der hat ja ziemlich gelitten unter diesen inneren Konflikt der verschiedenen Stämme da.
Ansonsten
nicht viel.
Ansonsten wird es halt dann jetzt wieder richtig interessant in Sturmheim und da wird es richtig interessant. Es könnte kalt werden oder mit einem heißen Bad zu tun haben, aber sie präferieren die Fresse zu halten. Quasi, oder?
Ja, genau. Es geht um Virranov. Virranov hat ja den Odin auf Eis gelegt. Und die Walkür, die davon wissen, nicht die Walkür, die
Sturmdrachen. Cool,
Entschuldigung.
Die, und Sturmdrachen,
Und Sturmdrachen, also alle eigentlich, die jetzt so mitbekommen haben, die haben sich so ein bisschen gemeinsam darauf geeinigt, das Ganze tot zu schweigen.
Ich würde jetzt nicht sagen, ob sie sich gemeinsam darauf geeinigt haben. Es könnte schon sein, dass Odin gesagt hat, Junge, wer darüber das Maul aufreißt, dem hau ich richtig aufs Maul. Ja. Könnte sein. Aber gleichzeitig haben sich sehr viele Sturmdrachen aufgemacht und sind weg. Und sind zur Dracheninsel. Haben sich den Dracheninseln angeschlossen. Ja, vielleicht haben sie den Olaf Scholz gemacht, wir wissen es nicht.
Ja, ob die das weitererzählen, man weiß es nicht. Aber vielleicht, da bin ich sowieso. Die Sturmdrachen waren ja loyal gegenüber Ogodin, obwohl die Sturmdrachen wussten.
Naja, sie waren nicht loyal. Sie erklärt es ja in der Questreihe, dass. Loyalität würde ich das nicht erklären. Sie nimmt am Anfang das Wort loyal in den Mund. Aber Würanov erklärt ihr ja, dass es keine Loyalität ist.
Genau. Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Loyal im Sinne von, sie haben Odin nicht verlassen, obwohl sie wussten, dass sie versklavt waren.
Ja.
Und der Grund war, dass sie gebunden waren an Odin. Also das war kein richtiger freiwilliger Akt.
Nee.
Und Würanov hat quasi dadurch, dass Würanov Odin in den Arsch getreten hat, konnte diese Bindung irgendwie aufgehoben werden.
Ja.
Und jetzt ist es, glaube ich, es kann aber sein, dass diese Bindung vielleicht irgendwie doch noch besteht. Also worauf ich hinaus will ist, vielleicht können die nicht darüber reden, dass sie, Odin auf Eis gelegt wurde. Weil sie dann irgendwie ihren Eid brechen würden.
Nein, ich denke, es ist eher so. Einige von diesen Sturmdrachen bleiben ja anscheinend trotzdem bei Odin. Sei es drum, weil wegen was, weil Stockholm-Syndrom oder hast du nicht gesehen oder sie es einfach geil finden. So.
Gewohnheit, ja, genau. Mit so einem schönen Nest und
ja,
so.
Ich sag mal, hier habe ich meine Immobilie und auf den Dracheninseln, der Markt ist total im Arsch, man kennt's, ne?
Ja.
Und das vielleicht aufgrund dessen, die Drachen, die Fresse, also die anderen, die gegangen sind, die halten die Fresse, damit ihre Dudes, die da geblieben sind, nicht gefährdet werden.
Ja,
so
vielleicht
halt.
Auch sowas.
Also das ist einfach korrekt. Ist, die Fresse zu halten.
Ja, es gibt da ja diese. Also vielleicht sind das halt einfach Verwandte und Freunde und so, die wollen sie dann nicht so in Bedrulle bringen.
Ja. Und es ist ja jetzt auch nichts, womit du nach außen hin. Ich meine, die Drachen sind ja generell ein erhabenes, erhobenes Volk und sie müssen sich jetzt nicht profilieren. Ja. Sie sind jetzt nicht Menschen, die hingehen und sagen, haha, guck mal da, ne? So, das
und
sind
die Drachen
ja nicht.
Zeichnen sich auch darüber, dadurch aus, so komisch das auch ist, dass die nichts erzählen.
Ja.
Erzählen sich nicht mal untereinander, wer Galakrond ist und solche Geschichten. Das haben wir ja alles in Dragonflight mitbekommen. Die haben keine Ahnung von irgendwas. Die reden nicht über die Vergangenheit.
Die reden generell nicht, ja. Das ist, glaube ich, so sehr, sehr, sehr geil. Die reden nicht wie die Drakoniden, die finden das nicht geil, dass wir sie so halb als Sklaven hier so. Warum hat mir das denn niemand gesagt in den letzten 3000 Jahren?
Da gab es ja auch die Questreihe, wo du
mit Alexstrasza, ja.
Die planen da mega den Aufstand und dann gehst du zu Alexstrasza und Alexstrasza so, warum habt ihr denn nie was gesagt? Wir hätten das ja alles machen können.
So geil einfach, ich schwöre. Das war so eine geile Questreihe und dann hacken die da oben drauf, reden. Ach cool. Ja, ne? Ja, dann machen wir das jetzt anders. Toll. Ja, warum nicht? Ja,
vor allem, wir werden ja auch losgeschickt. Nach dem Motto, wir haben keine Lust zu reden, mach du das mal für uns.
Ja, und dann ist ja sogar das noch, dass sie das auch anpisst, ne? So, die kann nicht mal selbst kommen.
Ja.
Ey, so gut einfach, wirklich. Ja,
das
weiß
ist tatsächlich
weiß,
offenbar eine Eigenschaft der Drachen, dass die nicht gerne über die Probleme reden. Die
wir fangen gar nicht erst an mit Nostormu und allem anderen, dass der halt mit niemandem redet. Aber ja, es krass.
Nostormo ist ja allgemein der Depri-Drache vor dem Herrn. Denkt halt immer, dass er selbst zum Überbösewicht wird und dann ganz so, scheiße.
Ja.
Ja, ich rede mit niemandem, ich bin jetzt einfach mal drei Addons weg, tschüss.
Auch Neltharion, so was der da alles, na, wir halten
genau, Neltharion hätte auch einfach mal zu den anderen Aspekten kommen können und sagen können, ich höre da immer so einen alten Gott flüstern. Ist das nicht eine schlechte Sache?
Ja, ist so. Ja. Ja, ziemlich wilde Angelegenheiten, was die da alle so gemacht haben.
Ich glaub, bei den Drachen ist tatsächlich so, ich glaube, viele Probleme wären lösbar, wenn die mehr miteinander reden würden.
Auf ganz Azeroth wäre ganz schön viel gelöst gewesen, wenn die miteinander geredet hätten.
Das stimmt, aber ich finde es bei den Drachen besonders stark ausgeprägt.
Ich meine, imagine, das ganze Schattenhochland-Scheiß wäre nicht passiert, wenn die geredet wären. So die Versklavung der roten Drachen. Und, egal, ja, eine Menge. Aber übrigens, Schattenhochland kommen wir gleich auch noch. Obwohl, jetzt ein kleiner Sidestep können wir, glaube ich, mit reinwerfen, wo wir gerade bei den Drachen sind. Denn der Schattenhochland ist wieder etabliert der roten Drachen.
Ja.
Sie sind dort wieder und sind befreit, sind dort, haben ihren Hort dort ganz normal wieder aufgebaut.
Ja, keine Versklavung oder so.
Wer hätte gedacht? Die Zeit ist
doch nicht vorbei. Ja, ich meine, der Drachmal-Clan, der ist ja auch in Reue. Das hatten wir auch in Dragonfall. Es gab ja diesen
sehr geile Quest.
Ork da, ja,
das war wirklich
reuvoll und so war.
Eine sehr gute Quest. Da sehe ich auch, dass wir dann wahrscheinlich in Zukunft irgendwas dort im Schattenhochland kriegen. So, weißt du, so ein kleines Andenken oder sowas war eine sehr, sehr, sehr geile Questreihe. Ja. Ist halt nur übel, was ist mit Grimbatoll? Das haben sie halt dann nicht, glaube ich, mit reingenommen.
Ich glaube, zu Grimbatoll haben wir kein Update. Nee. Ja. Genau, ansonsten zu Sturmheim, letzter Sache noch Helia. Der Einfluss von Helia und ihren Hela-Jar und so weiter, der wurde auch bereinigt. Also Haustwald zum Beispiel, dieser Ort, wo wir nach Helheim kommen, oder wo auch im Raid ist man da ja auch, hier diesen Mini-Raid, wo man gegen Helia kämpft und so. Der gesamte Einfluss von Helia wurde beseitigt, weil Helia haben wir ja in Shadowlands in den Arsch getreten.
Die hat der Primus irgendwo hinbefördert. Wir wollen nicht wissen, wo. Ja, doch, eigentlich schon. Aber ja. Sie ist dort nicht
mehr aktiv. In der Rückhand, falls er sie wieder braucht.
Ja, ist wie Sylvanas einen Kol'Tiras Todesweber Unterstadt portet und wir wissen immer noch nicht, was dort ist.
Genau, und die Hildajar sind wohl ohne ihre Anführerin keine ernsthafte Bedrohung, konnten alle beseitigt werden.
Und genau, als Ergebnis daraus haben wir halt eine neue Königin dort, der Vrkul in Sturmheim. Die,
Vigrid.
Genau, so die auch die anderen dort mit aufgenommen hat.
Genau.
Und ja. Wir wissen nicht, wie sie jetzt steht zu Odin, ob sie da eine Standleitung hat quasi.
Mhm.
Kann natürlich sein.
Ja, also Sigrin ist die Tochter übrigens von Skovald.
Mhm.
Ist auch ganz spannend. Aber ja, ich glaube, sie steht auf jeden Fall in Opposition zu diesem ganzen Skovald-Ding. Das wissen wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie zu Odin steht. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern.
Weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant. Vrkul geht weiter. Vrkul wird aufgeräumt.
Ja, genau. Also vor allem die Vrkul, die theoretisch sind das auch ganz schön viele. Wenn man die mal zusammenfassen würde.
Ich denke auch noch mal ein Riesenthema in The Last Titan.
Ja.
Die könnten eine Riesenarmee stellen. Also wenn wirklich diese Prophezeiung aufgeht in Sachen, wir haben eine große Armee gegen die Arkanen oder sowas, ne? Dann werden auch eine Menge Vrkul bei Odin kämpfen, aber eine Menge Vrkul bei uns.
Aber die Vrkul sehe ich auch als eines der wenigen Völker, die zu den Titanen halten könnten.
Ja, ein Teil, aber nicht alle.
Nicht alle, aber nicht vielleicht kriegen die ein Power-Up und das, die Vrkul, die wollen ja immer krasse Krieger sein.
Ja.
Und vielleicht werden die dadurch gelockt.
Das wird auf jeden Fall, erstens ist es ein geiler Gegner für uns. Vrkul sind seit jeher, seit Wrath of the Lich King, mögen wir sie als Gegner. Mhm. Sie sind sehr cool, sie sind gut etabliert und ein schöner, kann man immer wieder gut bringen. Und in The Last Titan mit an Odins Kämpfe. Ich meine, wie gesagt, wenn es wirklich stimmt, dass wir gerade so eine riesen Armee aufbauen und egal wo, immer größer werden und jetzt auch, ne, Surama ja größer wird, wir merken ja überall, ne, more Manpower, dann brauchen natürlich die Gegenseite und falls das wirklich die Ordnung in Form von Titanen und dann natürlich die ihre Hüter wird, dann brauchen die auch mehr Power und da sind die Vrkul einfach das Allerbeste. Da können die halt Leute herzaubern bis zum geht nicht mehr. Unterschiedlichster Art.
Und auch Artefakte und viel Lore auch alte Lore, weil die Vrkul halt ein altes Volk sind. Da, mit denen geht viel.
Genau, was Manfred schreibt. Wie viele Tausende, zigtausende schlafende Vrkul du in Nordend hast. Das ist ja eine Riesenarmee, quasi wie die Irdenen.
Da gibt's ja mehrere Quests. Einmal in nicht Sturmheim, Eiskrone. Sondern im Heulenden Fjord, wollte ich sagen.
Auch,
da gibt's ja ganz viele in diesen riesigen Anlage und in Eiskrone, genau im Nordwesten. Da gibt's ja diese unterirdischen Anlagen, da haben wir auch ganz viele.
Genau, und Burg, du hast in Heulenden Fjord hast du Burg und Turm Utgard natürlich, aber dort im Norden im Berg eingeschlagen, ein riesengroßes Schlafzentrum. Riesig. Plus natürlich die Fraktionen, die wir da noch positiv stimmen uns gegenüber, die gegen die Titanen, by the way, sind. Das wäre zum Beispiel etwas, was auf unserer Seite stehen würde. Ich weiß, mir fällt der Name von denen nicht mehr ein, die Blauen.
Da kannst du auch mega gut Tyr zurückbringen, ne? Weil Tyr ja auch die
nicht nur Tyr.
Vrkul eingesammelt hatte, die sich gegen Loken stellten. Und
viel, viel geiler, wen du da bringen kannst, der bisher noch gar nicht wieder auf Plan gekommen ist, das letzte Mal im BFA, Thorim. Das ist der Kerl von denen. Ja. Das ist der Chef von denen da oben. Der sitzt da oben auf seinem Sturmding. Das letzte Mal hat ein Jäger was mit ihm zu tun wegen der Hattie-Quest-Reihe. Aber Thorim ist halt auch so ein Point. Wir haben jetzt Ra, wir haben Odin, wir haben Tyr. Thorim wäre schon eine ganz interessante Geschichte. Auf welcher Seite würdest du den sehen?
Thorim?
Ja.
Boah.
Höre ich Odins, also den Titan, oder kommt der ja und sagt, boah, nee.
Ich glaube,
schwierig.
Thorim ist Odin ergeben. Einfach nicht unbedingt wegen WoW-Gründen, sondern wegen dem mythologischen Hintergrund. Thor wird häufig als Odins Sohn betrachtet, der immer Papa stolz machen will oder soll und so. Und deswegen, ich glaube, sie greifen dann diesen Lore-Plot auf, dass Thorim halt zu Odin hält.
Ja.
Würde ich mal vermuten.
Ja, genau, ich meine gerade die Söhne Hodias. Vielen lieben Dank. Chat wieder Bombe heute.
Genau, und Loken ist dann ja quasi derjenige, der aus der Reihe tanzt, in dieser, oder Loki halt in der nordischen Mythologie, ne?
Ja, ja, aber Loken haben wir, glaube ich, komplett weggeballert, oder? Der ist ganz weg, ne?
Ja.
Ja, den haben wir ganz weggeknallt. Oder,
das wird jetzt, wenn du Loken heutzutage besiegst und die andere, was der so sagt, ne? Ich glaube, der wusste eine ganze Menge.
Ja, das wäre natürlich auch was, wenn ein Gespräch, wir wissen ja, Tyr ist gerannt und gestorben, letztendlich wegen Loken. Stell dir mal vor, jetzt im jetzigen Sinne ein Gespräch zwischen Archedras, Loken und Tyr. Das könnte spicy werden für die Titanen. Das könnte richtig spicy werden.
Ja, das stimmt. Boah.
Das wär crazy. Aber wie gesagt, das ist alles so Last Titan-Story, was da kommen könnte. Dann haben wir jetzt die verheerten Küsten. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen anziehen mit Gebieten.
Ja, ich bin auch gerade am Überlegen.
Crazy.
Pass auf, ich mache Folgendes. Wir fassen das ein bisschen zusammen und machen nicht jeden Punkt. Das heißt, wir machen jetzt Zandala.
Zandala ist
krass. Zandala ist ganz interessant. Die Trolle. Was mit denen passiert.
Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal, da müssen wir ausführlich, doch, dass die Trolle mit Amaniot, das müssen wir ausführlich nehmen. Ja. Aber die restlichen Gebiet-Story können wir rund einfach.
Genau. Ich lasse mir gerade mal ein bisschen von ChatGPT helfen und das ein bisschen zusammenfassen, sonst wird zu viel.
Habe ich auch versucht.
Ja, auf jeden Fall die verschiedenen die verschiedenen Trollvölker, vor allem die Amani und die Faraki, sind jetzt in friedlicher Beziehung zu den Zandalari-Truppen. Das war ja schon in Battle for Azeroth teilweise so.
Falls ihr euch erinnert, eine Botschaft aufgebaut wurde. Ja.
Genau. Da gab es ja diese Marktregion. Also, wenn du diesen Stadtkern mit der Pyramide weiter verlassen hast, dann gab es ja diese verschiedenen Lore. Oh Gott, wie nennt man
Schreine,
das? So Tempelanlagen und Schreine, genau. Und so Gärten und den Hafen. Und da waren schon immer
Faraki
und Armani.
Die haben wir da bekämpft.
Genau. Aber die sind jetzt im Zentrum mit in der Botschaft und so weiter, die ja vorher die Botschaft der Horde war.
Na, sie hatten eine Botschaft. Sie hatten eine Botschaft in der Pyramide, so ist nicht. Sie wurden dort nur nicht geduldet und waren dort nicht drin. Jetzt ist einmal die Botschaft der Horde weg. Die Zandalar dort oder der Ort dort ist definitiv kein Hordenstützpunkt mehr. Das wird ganz explizit erwähnt. Und die Botschaften der Armani sowie der Faraki sind wieder aktiv und sie sind Verbündete again. Das ist krass.
Das ist tatsächlich krass, weil wir steuern darauf hin, dass die verschiedenen Trollvölker vielleicht miteinander verbündet sein könnten. Ja. Für diejenigen, die sich mit Trollen auskennen, die denken sich jetzt, aber was ist eigentlich mit den Gorobashi-Trollen? Das ist ja der letzte verbliebene große Trollstamm. Und die haben wohl Kontrolle über Tal Gurub. Das ist auch eine Region in Suldasar gewesen. Da weiß ich jetzt, aus meiner Sicht geht da nicht so richtig draus hervor, ob die jetzt befriedet sind mit den anderen Trollstämmen oder ob sie halt da die wieder diese Story machen, die Gorobashi-Trolle bleiben außen vor. Einige von denen sind sogar so radikal, dass sie Hakabe beschwören.
Das kann sehr gut sein.
Dass sie auch da sich was offen lassen.
Interessant ist auch, dass sie gerade da bei den Trollen halt sagen, dass der, wo dieser Prophet auch von war, diese Schreine wurden komplett weggezimmert, ja, von diesem Dude, der die Scheiße da mitgebracht hat. Bom Samdis Schrein ist jetzt König der Loa tatsächlich so richtig. Loa der Könige, so rum.
Sandi hat übrigens auch völlige Kontrolle über Nazmir als das Gebiet. Ne?
Genau, die Nekropole. Ja. Genau, die Nekropole Geister sind alle wieder befriedet.
Ja. Und hat volle Kontrolle.
Genau.
Weil gerade im Chat noch an die Frost die Nordend-Trolle ja. gefragt wird. Die Nordend-Trolle, also die Drakari-Trolle, die werden leider nicht erwähnt.
Warum? Aber auch die Drakari-Trolle waren aber auch anders abgelehnt. Oder die haben ja ihren Loa. Also auch wenn die Gurubashi oder die Armani oder sonst was sich abgesplittert hatten damals von den Trollen, waren sie ja alle im Glauben noch gleich. Und sie hatten alle noch einen Rat. Kann man in der in dem Buch, weiß ich nicht, mit dem Vol'jins Buch, da wird ja zum Beispiel darüber geschrieben, dass sich alle Trolle nochmal treffen und Vol'jin auch zu diesem Treffen kommt und er sagt, nee, Bruders, ich bin Horde, ich hab keinen Bock auf euch. Aber trotzdem kommen alle dorthin, die eben noch dieses Loa-Glauben haben. Die Frost-Trolle sind die einzigen, die da nicht hinkommen, weil die kein Loa-Glauben mehr haben, weil sie eben dem Tod des der Geißel angehörig dann waren unter Drakari. Wobei wir das ja auflösen in Wrath of the Lich King eigentlich. Mit der Instanz auf der Mauer da, weiß ich nicht, Übergang Grizzly Hills.
Wo man am Ende auch Arthas trifft.
Genau, wo er sich dann ja auch sagt, ey, chillt, ich bin eigentlich gar nicht mehr auf seiner Seite.
Der Dungeon, ne? Also Arthas ist, zumindest letztes Mal, wo ich da war, wurde Arthas nicht mehr beschworen, ist verbuggt.
Ja, genau, nicht feste Draktaron, das war feste Draktaron, genau, ja. Aber genau, die wurden dann auch übelst dezimiert, bla bla bla, aber sie sind quasi der Geißel.
Es könnte sein, dass es gar nicht mehr so viele gibt.
Ja, sie sind der Geißel auf jeden Fall hörig und haben diesen Loa-Glauben halt nicht, ich will jetzt nicht sagen ganz aufgegeben, was wäre auch falsch, weil sie können immer noch Geistersachen beschwören, die Stars, aber sie
können auch zurückfinden, so wie das ja in der Traditionsquest-Reihe bei den bei unseren Freunden ist mit, da ist das ja Thema, dass sie auch die Verbindung zu den Loa verloren haben, außer zu Wormsandi und das, dass sie abpackt und dann.
Das wäre was für The Last Titan, Nordend. Da kann man die Frost-Trolle natürlich sehr geil reinbringen. Und Troll-Content muss ja quasi immer irgendwie mit reinkommen, ne?
Richtig. So, also Trolle, wieder krass. Wir haben auch ein bisschen Informationen zu den Vulpera und den Cetrax.
Ja.
Und zwar den Cetrax geht sehr gut. Die haben diese ganze Krise, die man da hatte. Da gab es ja diesen Konflikt, weil da ja einer komplett übergeschnappt war und den, nicht den Enraki, sondern den Cetraxi da befreien wollte.
Ja, genau.
Aber denen geht's wieder gut, die haben das alles hinbekommen und die haben eine florierende Stadt aufgebaut und Handelszentren errichtet. Und was sehr interessant ist, dann wird auch über die Vulpera geschrieben, weil die Vulpera, die sind ja ein nomadisches Volk. Das erlebt man ja, wenn man da questet so. Und das wird ja unter anderem damit begründet, dass die Region so feindlich ist. Die können nicht an einem Ort bleiben. Und das ändert sich jetzt. Die haben da Siedlungen und Dörfer begründet. Das heißt,
ich denke auch Begrünungen. Wenn ich das so richtig raussehe, wir questen ja damals und versuchen ja einige Sachen dort zu begrünen. Und
ja, stimmt, da gibt es solche Quests.
Genau,
ja,
ich glaube, das ist dann halt einfach jetzt geglückt und die haben dann jetzt Oasen, woran sie sich. Und vor allem, sie müssen halt von den Zertrakt nicht mehr abhauen, ne? Das letzte Point halt, ne?
Ja. Genau, und vor allem für alle Vulpera-Spieler ist das sicherlich interessant. Ihr seid jetzt keine Nomaden mehr. Das habt ihr vielleicht noch nicht gemerkt, aber ihr habt jetzt ein Zuhause.
Ihr könnt zurückkehren. Ihr könnt aus der Horde endlich wieder austreten und gehen.
Richtig.
Ihr könnt jetzt gehen.
Ja. Es ist jetzt wieder möglich, nach Hause zu gehen. Wollten wir euch nur darauf hinweisen.
Tschüss. Ja, wild.
Ja.
Ist wild. Ansonsten war es das, glaube ich, zu Zandala, ne? Ja, Mechagon zählt ja quasi dazu, weil das auf der Seite der Insel war. Mechagon ist jetzt eine chillige, eine ganz normale Base, Dorf.
Ja, vielleicht noch kurz was zu Nasmir, zwei Sachen. Einmal, die Bluttrolle sind von den Fehlt jede Spur. Die sind entweder ausradiert oder abgehauen, weiß man nicht so genau. Es werden zwei unterschiedliche Sachen geschrieben. Einmal wird beschrieben, wie halt welche besiegt worden sind und dann andere Regionen sind einfach verlassen, also vielleicht sind die irgendwie auch
geflüchtet.
Haben sie mit Gurubashi-Trollen oder so eingelassen, weil die auch Blutmagie teilweise gewirkt haben in der Vergangenheit. Man weiß es nicht, auf jeden Fall sind sie weg. Und das andere, was ich noch erwähnen wollte, kann ich natürlich nicht unerwähnt lassen, weil im Hintergrund sieht man, der gute Krag war. Mhm. Also der Froschlor hat neue Jungen gebärt.
Da oder irgendwo in der gebracht, Ecke.
Oder?
Falls ihr das noch nicht entdeckt habt, aber Krag war wacht seit Jahren über uns.
Hinter mir da. Ja, der große Frosch. Ja,
er hat keine Froschis bekommen. Ja, das ist gut, dass er neue Froschis bekommen hat. Reproduktion, so wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, auch in Zalala scheint alles so ein bisschen unter Kontrolle zu sein. Ist interessant, dass sie vom Sandy auch erwähnen, weil da fragen sich, glaube ich, auch viele so ein bisschen, was ist mit dem. Aber ja, der hat auf jeden Fall die Nekropole unter Kontrolle.
Aber
und ich weiß aber nicht, ob wir den so bald wiedersehen, ehrlich gesagt.
Naja, aber sie formen gerade ein großes Elfen-Empire. Danach formen sie gerade ein großes Troll-Empire. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Ob sie endlich wieder dahin zurückkehren, dass wir Elfenspieler, Verbünde, also die wir Elfenspieler sind, dass wir in der Fraktion wieder so Minderheiten sind und quasi die Elfen außenstehend sind, dann können sie es mit den Trollen auch machen und dann können sie dann dicken, fetten Krieg losbrechen lassen. Das wäre mega.
Ich meine, zwischen den Elfen und den Trollen, naja, du könntest
nicht nur Elfen und Trollen, generell, dass sie Imperien, Königreiche für sich sind, Menschenkönigreich und so weiter. Du hast jetzt so, ich sag mal, viele diskutieren ja über dieses WoW 2.0 und über das, was Ian Hathicoters gesagt hat. Und ich nehme einfach vorweg, es wird keine Game Engine, es wird jetzt nicht jeden Unreal Engine. Ich glaube viel eher, was Ian Hathicoters dort anspricht und was sie sich vielleicht noch nicht ganz trauen und vielleicht so versuchen, sich hinzusteppen, diesen großen Bruch der Fraktion zu machen. Und das wäre tatsächlich ein WoW 2.0. Dass die großen Fraktionen nicht mehr existieren. Horde, Allianz.
Aber glaube ich nicht.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ist zu sehr WoW.
Das wäre crazy, wenn.
Ja.
Wenn man dann einfach nur noch so große Königreiche quasi hat, woran man sich bindet. Eventuell. Krass.
Wäre geil. Ja. Wäre, ja, aber glaube ich nicht, das passiert.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, Horde Allianz ist zu tief das, was Menschen erwarten, wenn sie WoW hören und so. Ich glaube, das kriegst du nicht weg.
Nee, glaube ich auch. Fraktionskrieg erstmal ausbleiben. Ja, für den Moment, gerade eben, ist ein Friedensvertrag da. Mehr wissen wir nicht. Kann auch im nächsten Add-on kann irgendein Hardliner kommen und Krieg losbrechen. Das geht sofort.
Ja, ja, du kannst halt innere Konflikte machen. Hatten wir ja 1000 Male mit Sylvanas
Garrosh
und so. Ja, ja, das kriegst du schon hin. Ich glaube, da gibt es mehr als genug Anlässe. Wir können mal zu Kultiras gehen, weil wir Zandala jetzt ja durchgenommen haben. Da ist es so, dass, also hier wird sehr viel auch erwähnt, wie mit dem vierten Krieg umgegangen wird. Aber der vierte Krieg ist Battle for Azeroth, für diejenigen, die das nicht wissen. Und dass quasi die ganzen Verluste und ähnliches, die halt passiert sind, dass die halt jetzt durch neue Rekruten und Schüler und so weiter versucht werden, wieder auszugleichen. Das heißt, auch die bauen sich wieder auf. Die sind noch nicht am Ziel.
Auch die Kriegsmaschinerie, also die ganze von der Aschenwind, waren ja alles auf Kriegsmaschinerie getrimmt, ne? Die haben ja so ein bisschen da das Dingsbums mit reingenommen, dass alles auf militärisch umgetrimmt wird. Und jetzt, sie haben explizit, glaube ich, ich hab's nicht im Kopf, explizit haben sie was, ich glaube, Bratpfannen und Kochtöpfe werden jetzt da erstellt. Ey, voll geil, so dieses
Also cool. Die Aschenwindgießereien werden von so Arbeiterkollektiven betrieben. Also nicht mehr vom Militär. Und die bauen Kochutensilien, genau.
Finde ich so insane cool einfach, dass sie das da so reinbringen. Ja, sehr, sehr gut.
Ja, und genauso alles Mögliche wurde wieder aufgebaut. Boralus wurde zum Beispiel wieder aufgebaut. Die Stadt war ja in Schutt und Asche, nachdem die Horde da durchgesaust ist. Also vor allem nach Thanos. Und das ist ja auch wieder alles in Ordnung. Und ansonsten auch die ganzen Symboliken wurden überarbeitet. Du hast ja überall so Aschenwind-Symboliken und so weiter gehabt. Das ganzen Flaggen und sonst irgendwas wurden alle abgenommen und ähnliches.
Ja, und dann das Wichtigste, glaube ich, hier, scheiß auf Boralus. Das ist eine wunderschöne Stadt. Entschuldigung, Allianz ist wirklich sehr schön dort. Aber das Wichtigste da drüben, Kronsteigwesen. Und quasi alles drumherum ist gereinigt.
Genau, wurde von dem Orden bereinigt und die Gegend ist aber trotzdem, glaube ich, stark dezimiert. Das wurde, glaube ich, an einer Stelle gesagt. Das ist jetzt nicht so dicht bevölkert oder sowas, aber man hat
es spukt die ganzen, halt nicht mehr und auch die ganzen Hexen. Also auch, ich interpretiere das ja schon irgendwie so. Wir hatten ja immer noch die Hoffnung auf diesen Glauben, Druiden, untote Druiden da und so, ne? Mhm. Ich glaube, sie wollen damit auch sagen, dass die weg sind.
Genau, an einer Stelle wird ein Hintertürchen offen gelassen. Da heißt es irgendwie, auch wenn alles bereinigt worden ist, ist der Ort nach wie vor unheimlich oder
ähnlich. Ja, genau.
Ja, also aber, es gibt vielleicht noch so ein Hintertürchen für eine Präsenz oder so von Goraktul und Co. Ja. Aber im Wesentlichen ist das alles auch bereinigt.
Aber schon krass, dass sie das mit reinbringen. Aber ich meine, ist natürlich schon gut, dass es an sich klar Hintertürchen bleibt, aber es ist klare Kante und es ist so, ey, ich weiß, ihr wolltet Goraktul, ihr wolltet Druiden, die dann auch untot quasi werden können. Also das wäre die Tür gewesen für untote Druiden. Das war die Tür. Und die sagen sie jetzt einfach so, ey, jetzt gerade eben ist auf jeden Fall einfach so. Nein, es ist weg. Ihr braucht nicht jedes Mal auf der BlizzCon uns wieder Fragen stellen dazu. Es ist jetzt erstmal weg.
Ja, ey, es wäre auch geil. Übrigens, weil du ja das Video über die Klassen gemacht hast, ne, es wäre auch ein geiler Talentbaum für Druiden.
Ja, untot, ja. Kann ja auch immer noch kommen. Werden so wir wahrscheinlich.
Magie und so, ja. Das wäre so geil. So, du beschwörst irgendwie so ein Tier, dann tötest du es und dann ist es ein untotes Tier und du es kontrollierst.
Ja, boah.
Richtig abgefuckte Scheiße.
Wäre richtig insane. Für die, die es nicht wissen, Blizzard hat eine Umfrage gemacht, zwecks Klassen. Also momentan sind 3 Umfragen im Laufe. Einmal, wie geil wir Collectors Edition und Verpackungen und all sowas finden. Die zweite ist, was wir uns unter Housing vorstellen. Und die dritte ist, ganz geil, Klassen. Da packen die Barden, Tüftler, Kampfmagier, Totenbeschwörer. Also flood the zone with shit und 1-2 Sachen, die wahrscheinlich stimmen. Und das gefüllt mit ganz viel, was halt nicht stimmt, was irgendwie ein Zusammenschluss aus ganz vielen Klassen ist oder sowas. Ja. Aber ja, schon sehr, 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 sehr interessant. Was Blizzard da so gerade aufhärt.
Genau, dann gibt's noch 2 Sachen, die hier erwähnt werden. Einmal Horde. Die Horde hat sich größtenteils komplett zurückgezogen aus Kul'Tiras, also aus den ganzen Gebieten da. Und das den Bauern zurückgegeben, aber einige der Hordenbauten stehen einfach leer. Also sind einfach leere Hordengebäude jetzt.
Ja. Ja, interessant. Da kann man dann so coole Sachen reinbringen, wie Rexxas lässt sich da nieder. Das ist was Cooles, weil der doch schon sehr dort gefühlt hat, das Land. Der untote Apotheker, den wir ins Leben, nicht Apotheker, sondern dieser Dude, den wir als Untoten wiederbeleben dort. Ich habe den Namen vergessen, der seine Familie dort ja hat.
Sowas stelle ich mir da auch nicht mehr. Aber
sowas stelle ich mir da vor, weißt du, dass man da so Easter Eggs auf diese, der ist tot. Ja, ich weiß, aber die Familie ist ja noch da. Dass das vielleicht ein Verlassener oder dass sich Horde-Mitglieder um diese Familie kümmern einfach. Ich kann mir vorstellen, dass eine Lillian quasi, okay, Verlassene werden sie nicht dahin schicken, weil dann haben sie ja Angst, die Familie. Aber dass jemand
Du hast doch hier die wie heißt der Mann von Kalia, der Verwandte von Prachtmeer.
Ja, genau. Ja, Derek. Ja. Derek Proudmoore. Derek. Nicht von Kalia verwandt, sondern Freund von Kalia und mit Proudmoore verwandt, mit Jaina verwandt.
Genau, mit Jaina verwandt und Kalia hat ihr Liebhaber, sowas in der Richtung.
Genau, wie ist der Zigor, Zick, irgendwas mit, keine Ahnung, irgendwas mit Z. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass man da so 1-2 Hordler da lässt, einfach um für die zu sorgen, weil schon super arschig. Sowas stelle ich, so kann ich mir eine Kalia und eine Lillian vor allem vorstellen. Das wären so Easter Eggs für die Zukunft, die einfach mega geil wären.
Wenn du, also falls Karl ja doch noch die Verlassenen verlassen sollte, dann könnte sie sich da halt einfach niederlassen.
Ja, schön. Ansonsten war, glaube ich, gar nicht mehr viel zu Kul'Tiras, ne? Was dann.
Doch, eine Sache ist, finde ich, schon noch wichtig. Alte Götter.
Ach so, ja, klar. Das oben, den Tentakel-Shit.
Genau, du hast ja die gezeigten Weisen da, die ja die Schiffe so krass machen bei den Kul'Tiras. Deswegen sind sie einer der mächtigsten Flotten auf Azeroth.
Ja.
Und die waren teilweise so ein bisschen schattenbesudelt und haben mit Ensorf rumgemacht und so. Und dass dieser ganze alte Götterkorruption-Einfluss sei beseitigt worden. Und die gezeigten Weisen, die jetzt noch über sind, das sind alles gute Leute.
Das heißt, Jaina hat mehr Power, noch mehr, weil wir wissen ja, sie nimmt diese Macht ja und lässt damit ja auch ihr Schiff ballern. Krasser als jedes andere. Und das kann ja sogar dann fliegen. Es ist interessant, dass sie da so Ensof so komplett rausnehmen.
Ja, das ist crazy. Die Gezeitenmutter ist für mich ja sowieso lore-technisch ein sehr interessantes Wesen. Und ich. Da ist halt immer noch so ein bisschen die Frage, welche Mächte rufen die Gezeitenweisen eigentlich an? Und ich glaube, es könnten halt verschiedene gewesen sein, ne? Dass das jetzt vielleicht auch so ein bisschen das so darauf der Hinweis ist. Einige haben vielleicht tatsächlich Ensof und andere Mächte benutzt, Andram hingegen vielleicht eher Arkan, Magie kann, und Elemente kontrolliert.
Also,
und
solche Sachen. Ich habe die damals vom Questen und allem her so interpretiert, dass die normalen Gezeitenwesen die Macht des Elementars angerufen haben. Quasi Neptulon, aber jedes Elementar, jedes lebendige Wasser quasi haben sie angerufen. Also die Elementarebene des Wassers, die haben sie genutzt. Aber da Enzoth die Wasser korrumpierte und ja quasi im Wasser eingesperrt war, war da natürlich dieser Zusammenhang dann doch schon da. Und jetzt ist, glaube ich, das dann einfach wieder weg.
Also aber seine Gezeitenmutter Neptulon.
Ja, schon. Vielleicht seine Frau, vielleicht seine Tochter. Ja. Da kann man ja auch noch vieles mitbringen. Auch Ragnaros hatte ja, ja mal es so ein bisschen da Story.
Da gibt es so viele Theorien drüber. Also ja. Sharan, Enzoth, Ilun. Das sind so die anderen, die noch im Gespräch sind, außer Neptulon häufig. Ja.
Versklaven ja, nämlich Wasserelementare, genau das haben sie gemacht. Sie haben Wasserelementare, also sie waren nicht die freundlichen Schamanen, sondern die Schamanen, die mit Zwang halt die Elemente geballert haben. Ja.
Genau.
Und das ist ja das Krasse, warum wir denken, warum Jaina ja so eine ganz krasse ist. Sie, und das warum ich bis heute, wir hatten letztens eine Riesendiskussion, die wollte ich eigentlich auch mit dir nochmal drüber diskutieren, eine Riesendiskussion, Thrall und Jaina, so krass befreundet, aber sie eigentlich, ja, auch hier wieder Vergewaltblieblung, krasses Ausnutzen, Versklaven von Wasserelementaren und Thrall, der eigentliche Schamane, klar nicht mehr Schamane, aber wird ja auch in dem Buch drüber, nee, wird nicht darüber, doch, da glaube ich auch, ne? Oder weiß ich nicht, auf jeden Fall wurde jetzt in kurzem nochmal über Thrall geredet, dass er versucht, in den Schamanismus zu kommen, aber es nicht schafft, nee, in den Chroniken oder sowas, in der Collector's Edition war es.
Und Collective-Fish, ja.
Genau, er versucht es, aber er kann es nicht. Aber weißt du, er ist mit Jaina befreundet so. Und Jaina ist halt die, die boah, voll dagegen quasi agiert. Es ist total krass, wie ich finde.
Das stimmt, die haben dann einen krassen ideologischen Konflikt eigentlich.
Das höchste Gut von Thrall und sie macht's. Ja, es ist crazy. Ist vielleicht nochmal Potenzial für die Zukunft oder wird halt explizit ausgeklammert gerade? Ist eine große Frage.
Vielleicht ist das aber auch, dass sie das bewusst beide so ein bisschen wegignorieren, das Thema.
So, würde weil zu sie Thrall wissen, passen.
Weil ja, Thrall, dass Thrall sich so denkt, die ganze Zeit so, oh, ey, musst du das machen, Alte.
Ja. Ich glaube, Thrall weiß, ist halt nicht so gerade.
Er kann halt keinen Stress mit Jaina gebrauchen, grundsätzlich.
Ich glaube, das wird noch was sein, um Thrall dann tatsächlich irgendwann mal wegzuschicken, weil Thrall ist nicht so straight rücken, wie viele glauben und denken. Er ist nicht so, er steht für alles ein. So, auf wirklich komm alles. Der ist sehr viel, ich knicke ein.
Das stimmt.
Ja, das ist krass. Aber gut, genau, das war dann noch gewesen. Und wenn wir jetzt gerade Mechagon natürlich mit zu Zuldazar mitgenommen haben, und übrigens, was ich bei Mechagon verpasst habe, ihren Artgenossen machen, die Mechagnome bieten jetzt mechanische Aufwertungen an für die Artgenossen. Also eventuell ist das ein Hinweis darauf, dass in den nächsten Erweiterungen
Gnome und Mechagnome zusammengelegt werden?
Ja, oder das normale Gnome vielleicht einfach nur so eine Art Tattoo-mäßig Anpassungen bekommen, dass sie quasi
oder nicht Transmog, sondern zum Friseur gehen halt.
Zum Friseur gehen, genau, und dann so Gadgets vielleicht so haben. Das ist noch. Aber genau, wenn wir das noch mit reinnehmen, dann müssen wir natürlich Nasjatar mit bei Kul Tiras mit reinnehmen. Und Nasjatar ist nicht mehr da. Nasjatar ist richtig. Weg.
Genau, weil man die Säulen der Schöpfung, darüber haben wir explizit sogar mal hier im Lorewalker darüber gesprochen, weil wir uns unsicher waren, wo
mehrmals.
Die sind und so. Ja. Also man hat die Säulen der Schöpfung vom Grabmal des Sagaras nach Dalaran zurückgeholt. Und dann ist Dalaran abgestürzt und jetzt weiß man nicht, wo die sind.
Aber vorher hatte man natürlich den Gezeitenstein nach Nasjatar gebracht. Und in Nasjatar war damit ja eben Nasjatar frei. Und jetzt ist der Stein weg. Das heißt, Nasjatar ist komplett wieder umspült von Wasser. Ja. Dann wurde der Gezeitenstein wieder von uns ja mitgenommen. Und dann ist jetzt Dalaran abgestürzt. Und jetzt weiß man nicht, wo die sind. Aber zu Nasjatar kommend, die Naga, die da noch lebten, und das ist so insane geil, die haben sich jetzt, weil Ashara ist weg, weil sie ist ja am wahren Thron der Macht, die Naga, die übrig geblieben sind, die haben sich jetzt halt einfach untereinander verfeindet, kämpfen einfach untereinander ein bisschen und sind keine Großarmee unter Ashara mehr.
Crazy. Das bietet ja das Potenzial, was wir brauchen, von wegen einige Naga könnten sich uns anschließen.
Genau.
für diejenigen, die träumen wollen, dass wir Naga als verbündetes Volk bekommen.
Naja, zumindest, wenn wir nicht davon ausgehen, als verbündetes Volk, aber anschließend in der großen azeriotanischen Armee. Weil darauf läuft es gerade irgendwie gefühlt hin. Ne, die große Armee Azeroths vereint gegen die Ordnung. Und da können auch, wenn schon ein paar Vrkul mit uns an unserer Seite kämpfen, ey, so mit Naga, ich Bock drauf, muss ich sagen. Ja, fehlen nur noch die Murlocs und let's go. Wir kriegen alle. Nee, schon geil. Cool. Schon sehr geil, dass sie das da mit reinbringen.
Ah, die Murlocs sind zu primitiv, das geht nicht. Aber
nein,
ja,
das geht auch nicht.
Dracheninseln sind ein bisschen unspektakulärer. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass es noch nicht so lange her ist. Da kann sich halt noch nicht so viel getan haben.
Ja gut, der Handschuh ist übelst wichtig, dass der halt einfach da unten reingepackt wurde, in diese sehr unbedeutende Höhle, die komplett beschissen war.
Ja, ansonsten die Obsidian-Zitadelle wurde wieder aufgebaut, der Shikar-Clan,
hat wieder die über die Ebenen halt die Macht.
Hat wieder über die Gebiete da die Macht, die er verloren hatte. Amitrasil wurde lustigerweise nicht besucht.
Crazy, oder? Dass die zwei nicht nach Amitrasil gehen, weil sie waren auch damals schon nicht auf dem Fest.
Ich glaube, die fühlen sich da unerwünscht.
Ja, das ist bleibt vielleicht noch ein bisschen Elfenplot offen halten. Ne? So dieses, dass das im Spiel stattfinden soll, dass das erste Wiedersehen zwischen Lothrimmer und Tyrande, weil wie lang haben die sich nicht gesehen?
Entweder fühlen die sich unerwünscht oder es ist so umgekehrt. Also die wollen ja eine Flitterwochen verbringen. Ja. Das ist ja der Sinn der Sache.
Und das wäre
auf keinen Fall.
Vor allem, das wäre der erste Besuch, glaube ich, wäre ja ein politischer. Und dann machst du keine Flitterwochen da, weil soweit ich mich erinnere, haben sich Tyrande oder generell auch die Shendrala auch ganz, ganz wichtig mit Lothrimmer Taron und Talisra vor allem auch ganz wichtig, weil die Shendrala sind ja zurück in Amidrasil. All die haben sich seit der Abspaltung damals nicht mehr gesehen. Lothrimmer und Tyrande haben sich nicht mehr gesehen. Nicht einmal in den 20 Jahren World of Warcraft. Und das wäre natürlich ein crazy Ding jetzt in Midnight, dass die sich treffen.
Ja.
Das wäre schon krass.
Das wäre, ist ein Plot, der halt offen ist, den sie halt dann in Midnight bringen können, ne?
Ja, was interessant ist, dass die Obsidian-Zitadelle wieder aufgebaut ist, also die Jaradin so komplett klanglos, sanglos. Boah, die wären so krass gewesen.
Ein paar von denen greifen noch in den Zarelek-Hüllen an, wird, glaube ich, irgendwo erwähnt, aber im Wesentlichen, die sind so ein bisschen. Ja, die sind auch mehr oder weniger besiegt. Es gibt noch viele so Kleinigkeiten hier, dieses Koboldgebiet, was da, glaube ich, für PvP sehr wichtig war. Das ist irgendwie eine Ausbildungsstätte und so Gedöns.
Genau, die Kirin Tor sind jetzt da, auch in Vaktros, ne? Also der Turm, wo wir alle gehofft haben, dass er vielleicht endlich mal ins Spiel kommt. Der ist jetzt eine Kirin Tor Außenstädte quasi, also unter Kalligos und den Blauen Drachen, die haben es da mit denen aufgebaut.
Es gibt immer noch übrigens Lehrengeflüster in den Zarelek-Höhlen. Es ist wohl schwächer geworden, aber es ist noch da.
Aber die Schattenflamme ist komplett gereinigt worden, was sehr interessant ist.
Tatsächlich, ja. Also da die ganzen Schattenflammen-Gedöns, auch dieses Becken, in dem Fyrak gewesen ist, da sind jetzt einfach nur Lava-Becken.
Ja.
Also der Einfluss der Schattenmagie ist komplett weg dort. Auch interessant, dass sie es hinbekommen haben. Hätte auch sein können, zweimal nicht klappt.
Ja, vielleicht wollen sie es aber auch so interpretieren, dass er mit Führer Luff, also mit der Axt, alles Letzte aufgesogen hat, ne?
Ja.
Das kann natürlich schon sein, dass er es einfach mitgenommen hat dann.
Das stimmt. Ja, dass er halt den Großteil absorbiert hat und dann war nur noch wenig und das konnten sie bereinigen, ja.
Aber ansonsten, Abarus kommt gut weg, da ist nichts.
Genau. Wie gesagt, es gibt noch so ein paar Jaradin, die gefangen sind und die werden irgendwie immer mal wieder befreit. Also so ein bisschen Konflikt ist da noch. Ist jetzt nicht alles super friedlich da.
Aber genau da packt man dann den Handschuh hin.
Das kann schon passieren. Dann holt sich irgendein Jaradin diesen Handschuh und versklavt irgendwie die schwarzen Drachen oder so. Geil.
Weiß ich auch nicht. Also warum der nicht oben bei den Drachen irgendwie, keine Ahnung.
Bei Alex Traf in der Schatzkiste oder so.
Ja, dann was ganz interessant ist doch, wir haben noch was Interessantes zu den Drachen. Ein Gewölbe der Inkarnation wurde komplett repariert, ist wieder aufgebaut, aber die Drachenaspekte haben entschieden, ihr Gridikron wird nicht wieder eingesperrt, er wird total vernichtet werden.
Genau, vernichtet ist das Ziel. Sie wollen ihn nicht nur töten, sie wollen ihn vernichten. Das heißt, auch kein untoter Eretikron oder so, die wollen ihn komplett zerstückeln.
Der wird. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie was in der Hinterhand, um ihn zu vernichten? Stichwort Dämonenseele, Drachenseele. Irgendwas müssen sie ja haben, um ihn vernichten zu können.
Das stimmt.
Das ist interessant, also, was da gearbeitet wird.
Das könnte aber auch, also, da gibt es ja, glaube ich, viele Möglichkeiten. Ne? Wenn die Kirin-Tor jetzt da sind und zusammen mit dem blauen Drachenschwarm arbeiten, vielleicht arbeiten die zusammen.
Ja.
Genauso Nostormus jetzt ein bisschen bereitwilliger an der Zeitlinie rumzumachen. Also ja. Vielleicht heißt vernichten für ihn auch, okay, wir verhindern Eretikrons Geburt. Das wär so ein übertriebener Retcon.
Boah, ja, das wäre schon, das wäre wild. Das wäre eine richtig wilde Sache.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen da. Aber ich glaube, das ist erst The Last Titan-Plot, wie wir dann mit Eretikron umgehen.
Eretikron kommt vorher nicht wieder, ne?
Ja, aber ich glaube, da haben wir ein paar Optionen. Oder man schickt Eretikron einfach an irgendeinen Ort in der Zeit, wo er nichts machen kann. Ans Ende des Universums oder so.
Nach What's Word kommt What Glove und danach kommt What Eretikron? Never heard of her. So. Interessant. Aber ansonsten, Drachenin sind unspektakulär weiterhin. Wie gesagt, Schattenhochland hatten wir schon.
Es gibt noch restliche Gebiete, also die jetzt nicht zu den Gedöns gehören. Da haben wir Säulen der Schöpfung, haben wir gerade schon besprochen. Das gilt so ein bisschen allgemein. Ich überfliege gerade, ob noch irgendwas übrig ist.
Geheimnisse im Azur-Gewölbe. Naja, sie gehen drauf ein immer mehr. Oder in Dragonflight gehen sie ein bisschen drauf ein. Ist ein bisschen untergegangen. Aber ja, ich würde jetzt nicht auf zu krasses behaupten.
Nee, aber am wenigsten haben wir es sonst. Tel Abib wurde noch erwähnt, aber das hatten wir ja ganz am Anfang. Ja, das ist es.
Haben wir Liste durch?
Haben wir Liste durch.
War schon eine krasse Liste, muss man aber auch sagen. Ja. Ne?
Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, aber die sind alle nicht so wichtig. Es gibt irgendwie ein Denkmal für Maligoth und so. Alles nicht so wichtig.
Ja. Ich guck gerade noch mal bei mir in meiner Liste. Tyrhold ist auch befriedet komplett.
Und genau, die Wächter sind wieder aktiviert worden in Tyrhold.
Alles ist wieder gut.
Die waren ja größtenteils schlafen gelegt. Da war ja der wenigen Wächter ist ja derjenige, den du halt im Intro siehst, der erweckt und so. Aber die haben es jetzt auch die ganzen anderen erweckt und die bewachen jetzt Tyrhold und so.
Ja, nee, ich habe gerade auch bei meiner Liste.
Also Tyr selbst haben wir nichts erfahren, soweit ich weiß, leider.
Aber wahrscheinlich, weil er nicht auf den Dracheninseln mehr ist.
Ja, kann mir auch vorstellen, dass er nach Ulduar oder...
Ach stimmt, die Akademie. Das ist auch noch mal eine ganz interessante Sache, gerade wegen diesen Klassensachen. Die Akademie wurde für alle geöffnet. Der Drachen. Das heißt, schon enormes Wissen und Potenzial. Vielleicht eine Aufmachung, dass Rufer für andere Völker ausgeweitet werden könnten. Ja, muss man mal schauen, ob man dann irgendwie lore-technisch erklären könnte. Aber schon interessant.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwas war noch mit dem Garten, glaube ich, in der Akademie, habe ich vergessen.
Oh, weiß ich nicht. Nee, aber auf jeden Fall höchst interessant. Dann will ich doch, dass wir das gleich irgendwie noch ein bisschen mit abhaken. Zu den Klassen. Hast du es gelesen? Hast du die Klassen gelesen?
Ja, ich hab's gelesen.
Was sagst du, gerade wenn die sowas wie die Titanische, ich kann's mal während
der Titantöter?
Ja, nee, ich rede nicht vom Titantöter, sondern der, oder das ist der Prismatische, ich such's gerade raus. Da ist es nicht. Prismatisch. Pass auf. Alle Erben einer titanischen Macht sind prismatische Träger kosmischer Kräfte, die sie nicht nur in ihrer reinsten Form einsetzen, sondern auch ihre Energien zu neuen und transzendenten Kräften verschmelzen. Sie verfeinern und fokussieren die Kraft des Lebens und Verbündete zu heilen oder die Kraft der Ordnung, um sie zu schützen. Oder sie verschmelzen die geballte Kraft von Tod und Schatten, um Feinden Schaden zuzufügen. Scheiß drauf, ob die Klasse kommt und will jetzt gar nicht mit dir darüber philosophieren, ob die Klasse oder sowas kommt. Ich find's nur unglaublich interessant, die Gedankengänge von Prismatisch. Das ist ja quasi wie der Drache, den Neltarion erschaffen hat, als eine Klasse.
Ja, und es ist, also ich würde auch sagen, es ist eine beschönigende Beschreibung dessen, was die Titanen machen.
Voll.
Also, als, also hier also Erben, bla bla bla, kosmische Kräfte, die sich nicht nur der reinsten Form einsetzen, also sie wenden nicht nur Ordnungsmagie, Lebensmagie und so weiter an,
ja,
sondern auch die Energien zu neuen transzendenten Kräften verschmelzen. Sie kombinieren Lichtmagie mit Naturmagie und sonst was.
Mhm.
Sprich, sie machen das wahrscheinlich auch unter Zwang. Und zwar feiern und fokussieren die Kraft des Lebens und verbündet sein, genau, und dann wird das ja bestimmt, was sie damit machen. Aber im Prinzip ist das ja so, Eona ist Lebensbinder.
Ja.
Ist auch richtig, diese Namen immer wieder zu sagen, damit Leute das sich erinnern. Die ist nicht einfach nett zur Natur, sie ist die Lebensbinderin. Sie versklavt das Leben.
Yep.
Ne? Und Alexander heißt natürlich auch Lifebinder.
Ja.
Das, genau, und das ist das, was die Titanen eigentlich machen. Aber aus Sicht der Titanen kannst du das so beschreiben, wie das gerade eben hier gemacht worden ist. Sie verschmelzen die Kräfte zu einer transzendenten Kraft, die dazu benutzt wird, dies und das zu machen.
Hey, ich finde es interessant. Wie gesagt, ich gehe da stark davon aus, dass super vieles, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Revolverheld, Pistolenschütze, Layweber, das sind alles schon Klassen, die wir haben. Die müssen halt auch ein bisschen Quatsch reinschreiben, damit man das Stuff
drin hat. Layweber ist einfach Akama, Revolverheld ist der Schurkenspeck hier.
Genau. Wie heißt der? Halt ein bisschen mehr Content da drin zu haben. Und genauso sowas ist auch das. Aber ich finde geil, dass sie halt die Dingsbums dazu haben. Werden wir jetzt gleich auch übrigens, also nach dem Lawwalker werden wir dann hier noch ein Video machen, wo wir alles durchgehen und erklären. Also nicht du, mach ich. Aber ja, finde ich übrigens spannend auch, was du da jetzt zu denkst. Aber dann bist du da auf dem gleichen Weg wie ich, denke ich.
Ich glaube, also wenn ich mir das so durchlese, ist das nur mein persönliches Ding, ne? Aber ich hätte immer noch Bock auf den Tüftler und den Astrologen, finde ich auch spannend.
Ich finde es spannend, den Tüftler sehe ich halt immer noch nicht. Mir haben viele unter dem Video drunter geschrieben, was, Tüftler passt nicht nach Warcraft, der ist seit Warcraft 3 da drin. Ja, genau. Und wie viel aus Warcraft 3 haben wir bitte in World of Warcraft? Nicht viel. Das ist halt einfach Ingenieur fertig. Man hat es versucht, glaube ich. Aber schwierig. Ich sehe sowas wie Zauberbrecher, einen Totenbeschwörer, also der nochmal richtig Totenbeschwörer ist, den Gladiator vom Krieger. Man muss halt auch einfach Gameplay. Man wünschen kann man sich viel, aber so Supporterklassen bei Magier und so, das sehe ich. Chromatischer Magier, ne, der jetzt in die Akademie von Aldrietar darf. Ein vierter Speck, chromatisch, fertig. Das sehe ich. Der kann dann Support-Sachen machen oder tanken oder sowas. Geil, aber sowas wie Barde, sowas wie Tüftler, es passt nicht nach World of Warcraft. Es passt einfach nicht. Nicht zu dem, wie es ist, wie es läuft. Ja,
aber es muss ja auch irgendwie lore-technisch reinpassen.
Ja,
das ist ja auch so das Ding. Und da muss ja eigentlich im Midnight, ich sehe den Astrologen. Sag ich, wie es ist.
Schwierig. Das sehe ich sogar
noch eher den Kosmische Barden und so.
Ja, aber das Kosmische wollen sie ja nicht, weißt du? Du willst ja immer dieses Grounded und Based Azeroth. Und da ist der Astrologe dann komplett schwierig. Das sagen
die Leute. Aber dann finden sie doch alle Burning Crusade geil und sie finden doch alle Xalatas geil. Und
natürlich, das ist wie Rick Dingsbums, wie hieß der nochmal, auf der BlizzCon gesagt hat, glaubt mir, ihr wollt kein Klassik spielen. Wir wissen, was ihr wollt.
Ja, das ist natürlich auch überheblich.
Das aber war überheblich, aber teilweise rechtens.
Teilweise ist es richtig, teilweise nicht. Es ist kompliziert, wie so oft. Ist
sowieso. Du kannst halt keine einfache Antwort geben darauf. Aber viel war natürlich schon die rosarote Brille, weil Nostalgie natürlich da reinkickt. Ne?
Safe, klar.
Ja, ich bin gespannt. Cool. War eine krasse Folge ohne technische Schwierigkeiten. Wie gesagt, nochmal für alle, die 80. nicht gesehen haben, die ist als VOD auf Twitch zur Verfügung. Ansonsten geht's dann ganz normal weiter. Auch nochmal ein kleiner Hinweis, ich werde es irgendwann noch ändern, aber der Lawwalker ist ja irgendwann mal bei YouTube gewandert, sprich von meinem Main-Chrome-IDE-Kanal zu meinem Chrome-IDE-Uncut-Kanal, weil es halt einfach lange Videos sind und dass der Algorithmus auf meinem Main-Kanal geschrottet hat. Wer also die ersten Folgen sich mal ansehen will, die sind auf dem Chromie.de-Kanal noch zur Verfügung. Ich werde irgendwann mal versuchen, dass diese 60 Folgen auch auf den anderen kommen. Aber das könnt ihr euch vorstellen, so 60 mal 5 Gigabyte. Viel Spaß, das da runterzuladen und dort wieder hochzuladen.
Mhm.
Schwierig. Ja. War geil.
Ja.
Nächste Folge haben wir dann wahrscheinlich eine Titanenscheiben-Quest. Eventuell, aber vielleicht auch einen Sirenen-Patch.
Ja, wir haben den Sirenenpatch. Wir müssen auch noch mal gucken, ob wir Mittwoch aufnehmen überhaupt oder ob wir ein bisschen warten.
Ja, vielleicht Donnerstag, Freitag oder sowas dann, ja.
Dann müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt.
Ja, ansonsten, cooli Juli. War geil. War sehr geil.
Ja, gut.
Dann danke dir.
Können wir Schluss machen für heute.
Genau. Immer Schluss. Dann danke euch allen, danke allen Zuschauern, danke, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr uns bewertet und. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an gerade die ich auf Instagram und auf Twitter, die ihre Spotify Recaptures of the Year und YouTube Recaptures, sehr geil, wenn ich da Leute sehe, die 800, 900 Stunden Lore Walker dieses Jahr geballert haben. Ich frag mich, wie das zustande kommt, aber geil. Danke dafür. Absolut danke für die ganzen Captures, die jetzt reintrudeln die letzten Tage und die nächsten Tage wahrscheinlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten.
So machen wir's. Ciao.
Ciao.